Es ist ein stinknormaler Sonntag in Deutschland. Zwei Männer unterhalten sich über dies und das und jenes. Was man vom Äußeren her jetzt erstmal gar nicht so vermutet. Ich bin der größte Lover dieser Stadt. Ich mach alle Mädchen glücklich, ich mach alle Mädchen satt, ja. So wie die Anke, die saß im Parkhaus an der Schranke, den ganzen Tag nur rein und raus, da war was los bei der im Haus. Oder die Karin, die war Bibliothekarin, die war ganz heiß auf Bücherlein und noch ganz andere Sauereien. Oder die Suse, die hatte stramm was in der Bluse, fiel von allein nach vorne rüber, gleich aufs Bett und ich da drüber. Oder die Heike, das war die Schwester von der Maike. Erst hatte ich die eine, dann die andere und dann beide. Ich bin der größte Lover dieser Stadt. Ich mach alle Mädchen glücklich, ich mach alle Mädchen satt. So wie die Heide mit ihrer riesengroßen Weide, den ganzen Tag da auf dem Rasen, zwischen Kühen, Gänsen, Hasen. Oder die Trude, die hatte oft sturmfreie Bude. Und weil ihr Mann erst auf Montage, packte ich in der Garage. Und die Hilde, die führte immer was im Schilde. Das war oftmals gar nichts Gutes, scheißegal, Hauptsache sie tut es. Oder die Jutta, die hing so sehr an ihrer Mutter. Dauernd kam die Mutter mit, scheißegal, dann halt zu dritt. Ich bin der größte Lover dieser Stadt. Ich bin die tollste Sexmaschine, die man je gesehen hat. Oder Irene, die war so laut wie eine Sirene und kaum hat sie sich gebückt, kam die Feuerwehr angerückt. Oder Sabine, die hatte eine Waschmaschine und wurde die Kochwäsche gereinigt, haben wir uns drauf vereinigt. Die Sibylle, ja, die vergaß einmal die Pille. Das war doof, denn bis zur Rente zahle ich munter Alimente. Und die Frauke, die spielte im Orchester Pauke. Hielt sie den Klöppel in der Hand, geriet sie außer Rand und Band. Ich bin der größte Lover dieser Stadt. Ich mach alle Frauen glücklich, ich mach alle Frauen satt. Und selbst wenn ich morgen umziehe, bleibt das dabei. Und überall, wo ich hinkomme, kommen sie an und fragen, bist du nicht der? Und ich sage, genau der.
Wenn wir uns heute nicht was einfallen lassen, ne? Oh, ja. Dann sehe ich schwarz für die Sendung, Jan.
Ja, dann würde ich auch sagen, dann kann es erstmal sein, dass wir wirklich sagen, nach 20 Minuten ist Schluss, dann ist vorbei. Ich bin komplett ausgebrannt. Was für eine Woche.
Was für eine Woche, ey. Boah. Ich meine nochmal hier kurz.
Erstmal herzlich willkommen. Bin ich froh, dass das Marco Göllner erstmal 7 Minuten ein Intro gemacht hat. Bin ich super froh, dass wir noch alte Marco Göllners rumliegen haben. 7, 8, 9, 10 Minuten ist egal, da müssen wir nicht so viel reden heute.
Da müssen wir reden. Marco Göllner, danke.
Danke, Göllner.
Marco.
25. Göllner, Februar.
Der beste Mann.
Mann, Alter, ey. Oh, ich kann nicht mehr, ey.
Morgen ist Geburtstag, Jan. Wir können mit offenen Karten spielen. Wir nehmen heute auf. Es ist Donnerstag, der 22. richtig?
Ja, ich hab so einen langen Tag gehabt heute. Ist wirklich so ein langer Tag.
Was hast du gehabt, Schatz? Jetzt komm, setz dich mal hin. Willst du einen Kaffee?
Oh, ich bin ganz früh aufgestanden. Ich bin heute Morgen um 5 Uhr aufgestanden, weil ich mit dem Regionalexpress nach Düsseldorf gefahren bin. Da hatte ich eine Blattkritik.
Ganz aus Köln?
Eine nicht öffentliche Veranstaltung bei der Rheinischen Post. Die haben mich vor 1,5 Jahren eingeladen. Und ich habe da im Affekt vor 1,5 Jahren zugesagt. Und es war dann irgendwie am Donnerstag dieser Termin. Ich bin da hingefahren und hat ewig gedauert. Bei McDonald's noch neue Frühstück gegönnt. Da gibt's jetzt Rührei mit Bacon. Dann begann der Tag schon scheiße. In einem Toast. Der Tag begann schon scheiße, weil ich habe bei McDrive bestellt. Ich hätte gerne einen Toast mit Bacon, den McBacon Toast. Und dann hat die gedacht, da ist dann nur Bacon und Cheese drauf, aber ich meinte nicht Bacon, Cheese und Rührei. Und dann hat die mir erst einen Bacon Toast mit Käse gegeben und habe ich gesagt, da ist ja gar kein Rührei drin. Und dann hat sie das Toast nochmal zurück nach hinten gegeben und hat da einer noch so ein Omelett reingelegt.
Anstatt mit den Fingern reingedrückt.
Ja, und scheiße, hat er nochmal das Omelett da reingelegt. Da begann der Tag schon scheiße. Ja, das war schon scheiße. Dann war ich da bei der Rheinischen Post, war ganz okay. Ich wunderte mich, warum überall alles voller Kameras waren, weil ich dachte, war eigentlich eine nicht öffentliche Veranstaltung. Ich dachte, das ist jetzt Blattkritik. Ich lese mir da morgens die Rheinische Post mal durch und sag dir mal, was ich scheiße finde und was ich gut finde. Was man dann so aus Nettigkeit manchmal macht und so. Aber da war ein großer Bahnhof und so. Ich durfte irgendwie quasi die Frau des Chefredakteurs noch mit der Sektflasche auf einen Namen taufen. Ich habe sie dann Böhmermann genannt.
Böhmi.
Einfach so aus Ego-Gründen. Dann haben die mir da noch alles gezeigt und das war eine nette Veranstaltung und so. Bin dann zurückgefahren, hatte einen wahnsinnig langen Konferenztag, habe die meiste Zeit nicht zugehört, sondern Candy Crush gespielt, weil ich so in Gedanken war und gedacht habe, fuck, was, heute Abend auch noch Sendung, das kriege ich nicht hin. Dann war ich ein bisschen beim Kieser-Rückentraining, mache ich zurzeit mit Kieser-Training, Rückentraining, weil ich ein bisschen Schwierigkeiten im Rücken habe. Ist Wahnsinn, ich habe ein großes Problem. Ich habe so einen Personal-Trainer, der mir wahnsinnig auf den Sack geht.
Weil er immer mit dir schlafen will, oder was?
Nein, der geht mir einfach wahnsinnig auf den Sack. Und zwar aber nicht so sehr, dass er mich permanent stört, sondern so ein kleines bisschen, dass ich immer die ganze Zeit denke, ach komm, jetzt halt doch einfach die Fresse, ist doch okay.
Ist das so ein richtiger, der dich so anschreit, so ein Detlef die Joost?
Nein, es ist auch kein Personal-Trainer, es ist einer, der dann da arbeitet und der mir dann die Geräte zeigt und sagt, was ich machen muss. Kein echter Personal-Trainer, sondern so ein Angestellter, aber der Einzige, der dann da ist, immer wenn ich
Trainer.
Dann, ja, und er ist einfach nicht... Er nervt mich eigentlich latent und auch gar nicht auf so einer doofen Art, dass er mich irgendwie so unangenehm offensiv angeht, sondern ich mag ihn einfach nicht. Ich mag ihn einfach nicht. Das ist so ein Typ, der einfach keine Verantwortung übernimmt. Weißt, kennst du das?
Ja, aber warum?
Kennst du
ja,
Leute,
klar.
Die keine Verantwortung, kennst du Leute, die immer so sich aus Situationen, wo sie eigentlich sagen müssen, ja, okay, sorry, ich habe einen Fehler gemacht, die sich einfach so rausschlängeln und die einfach abhauen und dann weg sind und nicht mehr greifbar sind und die immer einem so mit so einem bittersüßen Unterton sagen, was sie eigentlich denken, so passiv-aggressive Arschlöcher, die dir eigentlich die ganze Zeit unterschwellig sagen möchten, wie scheiße sie dich finden, dass sie sich aber nicht so richtig trauen, weil die merken, dass du da irgendwie 45 Euro im Monat abdrückst und irgendwie auch den Job mitfinanzierst und das irgendwie auch ganz gut ist, wenn man dann irgendwie da mal Kundschaft hat, aber auf der anderen Seite es nicht unterlassen können, es irgendwie durchscheinen zu lassen, wie sie wirklich denken und so, aber dann keine Verantwortung übernehmen. Ich habe nämlich, was mir zum Beispiel passiert ist, ich habe eine Trinkflasche, ich habe eine Trinkflasche hingestellt, meine so eine schöne isolierte Sekt-Trinkflasche für mich, wo ich dann meine isotonischen Getränke drin habe, Gatorade, Fanta, Lemon und Cola natürlich, Sport-Cola.
Gab's,
und dann war die weg.
Sport-Cola gab's bestimmt auch früher mal.
Ja, also, früher mit einer Sportzigarette zusammen. Und dann war die weg, und die stand aber auf seinem fucking Tresen. Und ich habe ihm quasi, als ich die hingestellt habe, noch so ins Gesicht geguckt und sagte dem Motto, das ist jetzt meine Flasche. Und ich kam dann quasi, als ich zurückkam aus dem chlorfreien Powerpool, Infinity Pool, mit Blick über die ganze Stadt, kam ich dann zurück und dann war die Flasche weg. Und ich dachte die ganze Zeit,
hast du einen riesen Aufschrei ist dann durch den Laden gegangen. Nee,
und ich dachte, Alter, das ist doch dein, das stand doch jetzt gerade hier und nö, wieso habe ich nicht gesehen? Und ich wusste ganz genau, dass er irgendwie im Augenwinkel mitbekommen hat, dass irgendeine kleine Sackratte mir die Flasche geklaut hat. Aber dann, nee, keine Ahnung, weiß ich nicht. Und dann immer so ein latent, passiv-aggressiver Ton. Ist eigentlich was ich normalerweise jetzt, no sexism und so, aber was ich eigentlich hauptsächlich von Frauen kenne, wahnsinnig aggressiv aufgeladen, aber zu schlau, das einfach so durchscheinen zu lassen. Und der Typ ist einfach auch genauso. Also wirklich wahnsinnig anstrengend. Sorry,
das war so. Die passt sehr gut. Es ist wirklich, klingt nach einem Scheißtag, Jan. Und das ist genau so. Also das klingt so ein bisschen auch. Also jetzt gerade so ein bisschen wie eine Story, dass du keinen guten Tag hattest. Was wollte ich jetzt gerade sagen? Das heißt, ey, komm mal, ich bin auch so fahrig.
Ich möchte ganz kurz, weil ich hab ganz kurz.
Das passt zum Thema der Sendung. Das wollte ich kurz sagen, Jan. Moralische Fragen. Das ist das Thema der heutigen Sendung. Moralische Fragen. Kann man denn so einen Typen dann auch mal anschreien? Du zahlst dem ja? Oder kann man da Kritik äußern? Oder meinst du, der macht die Gewichte dann schwerer?
Mach ich. Heimlich, ohne dass ich das merke. Ich wundere mich, warum ist das denn so schwer? Bringt auch, wenn du Gewichte schwerer machst, das bringt ja gar nichts. Der macht ja sowieso die Gewichte schwerer, damit das mit dem Rücken besser funktioniert und so. Es wird ja eh immer schwerer, weil du baust ja Muskelmasse auf. Ich mache das jetzt schon wirklich ziemlich stringent seit anderthalb Jahren und habe da wirklich auch mittlerweile ganz gut antrainiert. Und das geht auch natürlich nur, weil die Gewichte immer schwerer werden. Was mich nochmal runtergezogen hat, ich habe, bevor wir die Sendung aufgezeichnet haben, ich habe gesagt, warte mal ganz kurz 5 Minuten, weil ich habe gerade auf Welt.de die Rede von Cem Özdemir im Bundestag gesehen, die er gehalten hat hier zu dieser komischen, du musst dir das gleich mal schicken, also es ist wirklich,
Rede
du musst
wozu?
Schlucken.
Ich
habe heute schon 2 Reden gesehen, wo irgendwelche wirklich engagierte Parlamentarier diese niederträchtigen Deutschlandhasser der AfD fertig machen, weil es einfach unerträglich ist, dieses Rumgejohle und dieses Gesitze in ihren diesen feisten Klamotten und dieses Suhlen in der eigenen Dummheit, wirklich unfassbar. Und Cem Özdemir ist wirklich der wird wirklich fast mit dem Maschinengewehr auf den Tisch gesprungen. Aber wenn du das siehst, dann weißt du auch warum. Das wird dich, ich schick dir das gleich mal und ich glaube, es wird dich ähnlich berühren, wie mich das gerade berührt hat.
Also ich hab's die ganze Scheiße der AfD macht mich wütend und berührt mich natürlich, wenn ich mir das reinziehe. So, das ist es halt und deswegen zieh es mir nicht rein, weil ich nicht will, dass diese Pisser über mich auch noch Macht haben darüber, dass die mir schlechte Gefühle irgendwie unterjubeln können. Also das, aber ich guck's mir natürlich gerne an, trotzdem. Auch als letzte Woche müssen wir natürlich auch drüber reden, Dennis Yüksel ist endlich wieder frei. Auch sofort Yüksel, die AfD...
Ja, Entschuldigung. Ja?
Egal. Auch die AfD sofort wieder gesagt, komisches Interview, er verhält sich komisch. Alter, oder so irgendwelche Sachen darüber. Der Mann war gerade ein Jahr im türkischen Knast, ey. Der ist gerade gerade freigekommen nach einem Jahr. Und dann werden sofort Mutmaßungen und Urteile über den gemacht. So. Ich meine, ob der jetzt sympathisch ist oder nicht, ist scheißegal. Darum geht's nicht. Der war ein Jahr da im Knast. Und das ist gleich wieder so typisch dumm AfD-mäßig oder auch so eine, egal.
Das ist so nach einem Terroranschlag am Breitscheidplatz zu sagen, das sind Merkels Tote als erste Reaktion. Das ist so diese komplette Entmenschlichung, die komplette Niedertracht. Da ist überhaupt, die Leute haben gar kein Geländer, die haben überhaupt nichts, die haben gar nichts. Weißt du, das ist wirklich, furchtbar, furchtbar, furchtbar.
Ich guck mir in unserer ersten Pause gleich mal die Rede an, weil ich merke, ich habe jetzt noch 23% und mein Computer ist nicht angeschlossen, das muss ich gleich.
Was?
Computer sagt auch keiner mehr. Muss ich nochmal machen.
Das ist übrigens auch so ein Tag gewesen heute, wo ich um 10 Uhr aufs Handy geguckt habe und gedacht habe, fuck, das kann doch gar nicht sein, warum habe ich nur noch 45% Akku? Also auch den ganzen Tag mit so einem schlechten Gefühl, weil der Akku schon viel zu sehr, weil ich in der Bahn so viel geguckt habe heute Morgen. Und dann ist, dass der Akku schon so um 10 Uhr oder um 11 Uhr schon halb leer. Und das ist, das macht mich auch aggressiv. Deswegen könnte ich auch
nicht Elektroautos fahren. Wenn er dann aber erstmal leer ist, dann ist man frei. Wenn der Akku leer ist, ist man frei. Ja. Denk da mal drüber nach über den Satz. Wenn der Akku leer ist und ich keine, dann wirken die Freiheit. Aber der Weg zum leeren Akku, der ist gesäumt mit Schwierigkeiten. Das stimmt. Der Weg zum leeren Akku. Moralische Fragen habe ich mir überlegt für das Thema der heutigen Sendung. Ich habe so ein paar E-Mails bekommen von Leuten, die mir geschrieben haben. Und einer hat geschrieben, gerade vor 3 Tagen, Olli, ich bin gerade auf dem Konzert. Und es ist ein super intensives Konzert. Neben mir ist ein Rollstuhlfahrer und der sabbelt die ganze Zeit. Meine Frage, kann ich den Typen, der beeinträchtigt ist, jetzt kurz darauf hinweisen, dass er hier als einziger sabbelt und wahnsinnig nervt?
Und Schwierig.
Ist schwierig.
Kann man natürlich machen.
Ist aber alle drumherum sagen, was für ein Arschloch, der macht jetzt den armen Rollstuhlfahrer fertig. Andererseits denke ich mir, wenn er nervt, ist es scheißegal, ob er sitzt oder steht. Wenn er da komplett nervt, ich würde es ihm sagen, ich würde es aber freundlich machen. Ich würde es nicht sagen, ey, du Rollstuhlfahrer, du laberst hier, sondern ich würde sagen, kannst du kurz bitte ruhig sein, auch wie alle anderen, die hier, wir stehen hier um dich rum und müssen das Konzert, nee, aber ganz ehrlich, ich würde es machen. Du nicht? Würdest du nicht machen?
Ich glaube, ich bin eher so so Larry David-artig, dass ich das erstmal ertragen würde und dann beim nächsten Mal, wenn ich denke, dass die Situation wieder eintritt, explodiere. Und zwar mit jemandem, der wurde aber eine
nicht
völlig andere Situation.
Reagierst.
Ja, aber wo ich mich an das Gefühl erinnere, was ich dann den ganzen Abend unterdrückt habe, weißt du? Den ganzen Abend neben dem sabbelnden Mann im Rollstuhl sitzen, das aber nicht sagen und beim nächsten Mal, wenn einer eine völlige banale Kleinigkeit macht, völlig austillen und diesen ganzen aufgestauten Ärger auf diese Person projizieren. Das ist eher so mein Modell.
Ja, und das ist das falsche Modell, weil dann hat ja der Rollstuhlfahrer dir ein schlechtes. Ich finde, man muss das auch sagen können. Das ist auch völlig in Ordnung. Das hat da, also ich würde es machen, aber ich würde es freundlich machen natürlich. Einige moralische Fragen werden uns heute in den nächsten 3 Stunden noch über den Weg laufen. Ich habe gerade den Höhepunkt des Tages schon hinter mich gebracht, Jan. Ich war gerade auf dem Wertstoffhof.
Wertstoffhof. Und Recyclinghof, hat man bei uns in Bremen gesagt.
Recyclinghof, genau. Aber hier steht Wertstoffhof und ich finde das total toll da. Diese Pressen und so. Ich habe das auch gefilmt heute für meine Instagram-Story, weil ich mal wieder was filmen musste, obwohl ich das eigentlich nicht machen wollte. Aber ich bin so begeistert gewesen. Und die Leute, die da arbeiten, die sind korrekt, die helfen, die sagen dir hier, das kommt da rein und so.
Ja.
Ich finde, Wertstoffhof ist eine gute Sache. Das ist so eine der alten Geschichten. Morgen muss ich normal hin. Freue ich mich schon.
Wie drauf. Ist denn das in Berlin? Wird man vorher auch von einem strengen Müllwerker da an einer Grenze, also beim Reinfahren abgecheckt,
es gibt eine
ob
Schranke
man nichts im Kofferraum hat?
Ja. Nee, an der Schranke und dann fragt er dich, was er dabei hat. Dann guckt er kurz, dann sagt er dir zu welchem, ist halt so verschiedene Pressen für verschiedene Wertstoffe und dann wirst du da hingelenkt und da stehen dann auch noch Typen in Westen, die dir auch noch helfen. Das ist sehr gut organisiert, es war sehr wenig los, es hat gerade auch noch angefangen zu schneien und ich stand da und war total Fan. Ich fand es total super. Ist vielleicht auch so ein bisschen degeneriertes Leben, zu viel in der Medienblase rumgehangen die letzten Jahre, jetzt mal wieder ein ehrliches, anständiges Leben führen. Das ist mein Ziel für 2018. Ein ehrliches, anständiges Leben führen.
Ich frage mich immer beim Wertstoffhof oder beim Recyclinghof, wohin schmeißt man eigentlich Teppich? Teppich, kommt das mit in die Sperrmülltonne rein? Ich denke immer, eigentlich doch nicht, weil Sperrmüll ist doch Holz und Möbel. Tut man das auch in diesen großen Sperrmüllcontainer rein? Ich weiß es nicht. Ich habe letztens,
doch,
als ich mal
da
war.
Also wie oft da schon ein Teppich raushängen aus dem Sperrmüllcontainer, ob es jetzt also richtig ist oder nicht, weiß ich nicht.
Meinst du, Teppich kommt? Und machen die diese Elektrogeräte, die in diesen großen Containern sammeln, machen die, also abends gehen die da nochmal rein und gucken, was sie gebrauchen können und nehmen das privat mit nach Hause? Klar.
Meinst du wirklich? Hamburg in der Nähe vom Schrottplatz gewohnt, vom Autoschrottplatz. Das war das Größte, da rumzuklettern in den Autos und rumzuwühlen. Ach, das habe ich geliebt. Wirklich, ganz großartig. Ganz, ganz toll. Ich glaube schon, dass sie das machen. Es gibt auch so Leute vielleicht, weiß ich nicht so, die dann, kennst du noch, wie heißt immer, Kiso, Ki, das war in den 80er, 90er groß in Hamburg, Kiso, wo man seine Schrottautos hingebracht hat. Wie hießen das nochmal?
Keine Ahnung. In den 80er Jahren habe ich keine Schrottautos irgendwo hingebracht.
Kiesertraining. Morgen bist du, wie alt wirst du morgen, Jan?
37. Wenn Sie das jetzt hören, meine Damen und Herren, bin ich bereits 37. Aber wir sind am Vorabend meines Geburtstages. Weißt du, zu welcher Uhrzeit du geboren wurdest? Hat das deine Mutter
gemacht? 6:31.
6:31.
18:31, also abends.
18:31. Ich glaube 50. Bei mir ist, glaube ich, 15 Uhr irgendwie sowas. Irgendwas nachmittags.
Kiso Hamburg, doch Kiso hieß es genau, da war ich immer gerne. Du bist geboren, dann weißt du ja, was du für ein Wasserzeichen bist und all den ganzen Scheißdreck, oder?
Wasserzeichen ist bei mir Dollar, das Dollarzeichen bin ich, Wasserzeichen. Sternzeichen ist Fische, ich bin Fisch, sensibler Fisch, ganz sensibel, aber kann natürlich auch, ist natürlich ein glitschiger Typ, aber auch schmackhaft.
Meine zweite Freundin, das war Fische damals, also
jetzt eine Zweitfreundin. Deine Zweitfreundin.
Meine zweite Freundin. Also meine zweite Beziehung, die war Fische. Und das war ein sehr ausgeglichener Charakter eigentlich. Ja, ich habe übrigens alte Schulhefte wiedergefunden von mir. Da würde ich nachher gerne nochmal was vorlesen. Wertstoffhandel, moralische Fragen, all so eine Sachen haben wir heute.
Was ist denn das? Schulhefte gefunden? Wir können die große Nostalgie-Show oder Bares für Rares. Wir suchen Sachen raus, die wir beim ZDF vorbeibringen, bei Horst Lichter, und er schätzt das dann für uns mit seinen Experten und dann verkaufen wir das. Das ist eigentlich mal eine ganz geile Idee.
Stimmt, aber ich mag sowas gerne gucken. Seit ich wieder im Fernseher habe, gucke ich mir sowas gerne an. Wirklich.
Also. Ich habe letzte Woche erzählt von meinem iPhone X, was ich vertickt habe. Dann haben sich einige Leute beschwert, dass ich in irgendeiner Internetsache, die ich fürs Neo-Magazin aufgenommen habe, obwohl ich vorgegeben habe, das iPhone X schon abgegeben zu haben, dass ich da immer noch mit dem iPhone X hantiert habe. Das war immer noch, nur deswegen, weil es noch nicht weg war bei eBay Kleinanzeigen. Jetzt ist aber tatsächlich, ich habe mein iPhone X nach 2 Monaten zurück. Ich habe downgegradet. Ich bin jetzt wieder auf iPhone 8 seit 1,5 Wochen eigentlich. Fällt mir gerade ein, weil ich hier die Verpackung noch auf meinem Büroschreibtisch sehe. Und würde man in 20, 30 Jahren so ein iPhone eigentlich auch bei Bares für Rares als Antiquität verkaufen können? Ist das erste iPhone schon noch was wert jetzt? Von 2007?
Was soll es denn wert sein? Das ist noch an. Du kannst es ja nicht mehr benutzen, oder wenn es. Doch, du kannst es benutzen, doch, aber.
Klar kannst du es benutzen. Aber es ist halt sehr alt und langsam von 2007. Wenn man noch. Angenommen, man hätte noch so ein eingeschweißtes Ding, wäre das dann was wert? Wenn man so ein eingeschweißtes. Ich weiß, bei Lego-Sets zum Beispiel, wenn man die eingeschweißt lässt, sind die extrem viel wert für Sammler.
Ich habe mir heute einen Mini-Ottifanten bei Amazon bestellt, gebraucht für 4,99. Also ich bin auch so ein Nerd. Bestimmt gibt's einen Typen, der das alles sammelt. Oh. So ein Apple-Fan. Also einer, der alles von Apple sammelt. So ein Apple-Fan.
Ich hab einen ganz alten aus den 70er Jahren, einen ganz alten Kermit geschenkt bekommen. Ich weiß gar nicht warum, aber ich habe irgendwie so eine merkwürdige Beziehung zu Muppets.
Ja, ich mag die Muppets aber auch. Ich habe meiner Tochter so eine Muppets-Puppe mitgebracht und ich liebe diese Puppe so sehr. Ich spiele mehr mit der Puppe als meine Tochter. Das klingt jetzt ein bisschen fragwürdig, aber ich meine damit, ich habe diese Puppe, also die Hanson-Puppen sind einfach legendär. Die sind auch so toll und vielleicht, ich weiß nicht, warum ich sie so gerne mag. Vielleicht ist auch einfach nur diese nostalgische Erinnerung an die Kindheit. Aber ich mag die Muppets auch, die Muppets. Der dunkle Kristall übrigens von Jim Henson, kennst du den noch, den Film?
Kenn ich, ja klar. Haben wir schon mal drüber gesprochen in der Sendung, ja.
Haben wir auch schon drüber geredet, ne? Ja. Wir haben über alles geredet. Letzte Woche war die Sendung sehr gackerig. Wir haben über die arabische Brille und so. Deswegen habe ich diesmal einen sehr seriösen Ton aufgelegt. Und immer wenn ich so rede, dann fragen mich die Leute immer, ob bei mir alles in Ordnung ist. Aber bei dir auch, ne? Also zwei Eier, ja genau. Die Faustregel, viele Leute haben es bestätigt, das dritte Ei ist zu viel beim Rührei. Wirklich, zwei Eier genügen. Also diese Faustregel ist noch nicht mal so quatschig, sondern pro Auge ein Ei, das ist wirklich wahr.
Pro Auge ein Ei.
Müssen wir uns alle nochmal merken. Jan, ich würde heute gerne, hast du eigentlich die letzte Tokotronic-Platte mal gehört?
Nee, ist mir zu anstrengend, kann ich nicht. Ich kann das jetzt
wirklich
nicht. Ich bin völlig fertig. Weißt du, was ich jetzt gebrauchen könnte? Ich würde gerne in meinen Geburtstag hineingleiten mit so einer schönen Fußmassage. Fuß Lomi Lomi. Wenn wir immer so schön ein bisschen mit Lomi Lomi mäßig die Füße ein Lomi Lominieren.
Ich muss ja echt sagen, ich habe jetzt auch öfter eine Fußmassage bekommen. Oh, das ist so gut. Also, bevor wir jetzt mit der Fußmassage, weißt du was, Füße im Mund nehmen, das wäre eklig. Egal wie schön der Fuß ist.
Ja, finde ich auch eklig. Habe ich auch nicht verstanden. Man landet ja manchmal aus Versehen auf irgendwelchen Internetseiten, wo dann da so Füße abgebildet sind. Und dann denke ich so, was? Mhm. Aber das ist nicht.
Wieso landet man auf solchen Seiten?
Vergoogelt. Weil man sich vergoogelt. Ganz wichtig, ich habe mich vergoogelt. Huch, was machen Sie denn hier? Ich habe mich vergoogelt. Schwupps, bist du auf einer Seite, wo Leute Füße im Mund haben.
Quentin Tarantino, der amerikanische Regisseur, ist ja großer Fußfan und er hat sich für From Dusk Till Dawn extra eine Szene reinschreiben lassen, wie Salma Hayek den Fuß in seinen Mund legt und dann Tequila in seinen Mund laufen lässt, weil er sich das so gewünscht hat, dass ihr Fuß in seinem Mund ist. Also, nee. Die neue Tokotronic, wollte ich kurz drüber reden. Wir kommen gleich noch richtig in Fahrt, Leute.
Der Fuß im Ohr. Dirk von Lotzos Fuß in unserem Ohr.
Die Füße kommen noch in alle Öffnungen heute Abend. Pass auf. Gott, Alter. Unwiederbringlich von der neuen Tokotronic. Vielleicht ihre Tokotronic immer hohes Niveau. Die neue Platte besonders hohes Niveau. Ist ein Konzeptalbum über die Jugend von Dirk von Lotzo, dem Sänger. Es ist sehr persönlich und ein Song ist wahnsinnig persönlich, unwiederbringlich. Den wünsche ich mir für die Playlist. Ein Song, ja, hört ihn euch selber an. Muss man nicht einmal alles zerreden. Ich rede immer so viel über die Songs. Manche Songs sind einfach auch so gut. Die muss ich irgendwie noch ins Ohr schwatzen. Also, unwiederbringlich von Tokotronic. Tokotronic sind übrigens so eine intellektuelle, angesagte Band durch mich. Weil ich mache die ganze Drecksarbeit da unten beim Volk. Ich mache jetzt immer Volksrock und die können dadurch noch mehr glänzen im oberen Bereich. Habe ich mir überlegt, Radiohead wäre nie so gut ohne mich. Weil ich nicht wäre. Wenn die unteren, wenn so Typen wie ich, oder dann würden diese ganzen Bands gar nicht so weit oben niveaumäßig und würden nicht immer für Tonliebling sein, wenn einer unten die Drecksarbeit machen würde. Und ja, das habe ich mir so überlegt, als ohne mich wäre Tokotronic nur halb so gut. Hier ist Tokotronic mit Unwiederbringlich. Hast du auch noch einen Wunsch, Janni?
Ich habe heute keinen Musikwunsch. Ich habe den einzigen Wunsch, den ich habe, ist, dass ich gesund in meinen Geburtstag reingleite. Gleich reden wir darüber, dass ich von dir zwei Pakete bekommen habe, die mir entzogen wurden von meiner Putzfrau. Die hat die in einen anderen Raum geschoben, weil die gesagt hat, das ist ein Geschenk von Olli und ich weiß nicht, was es ist. Es sollen aber zwei sehr große, sehr schwere Pakete sein. Und ich habe ein bisschen Angst, dass du mir eine Gummipuppe, eine Real Doll geschenkt hast, weil ich nämlich schon eine habe.
Du hast schon, ja, aber eine zweite ist besser, ist nicht so langweilig. Charakterlich auch.
Da reden wir das über. Kennst du eigentlich das erste Gummipuppen-Real-Doll-Bordell in Deutschland? Es gibt nämlich eins.
Wirklich?
Ja, da reden wir gleich drüber. Erstmal ein bisschen Musikpäuschen, dann guckst du dir mal kurz die Rede von Cem Özdemir an. Und wenn wir dann noch emotional in der Lage sind, weiterzumachen, dann machen wir noch weiter. Aber es ist heute wirklich kein guter Tag, kein Sonnentag heute bei mir.
Es ist aber auch so einfach heute ein Tag, an dem man... Keine Ahnung, Leute. Vielleicht solltet ihr jetzt umschalten zu irgendeinem anderen Podcast. Vielleicht zu, bleibt mal noch hier. Wir burnen noch für euch durch. Tokotronic und dann sind wir wieder da. Bis gleich.
Am kommenden Samstag bin ich wieder in meiner Heimat. Ich flieg nach Stuttgart, dann nehme ich die S-Bahn und ich lande am Endbahnhof Bad Urach. Da ist meine schwäbische Heimat und die lasse ich mir von Ihnen nicht kaputt machen.
Wow, da ist einer wirklich wütend. Das muss man sagen. Ja, sehr emotionale, gute Rede, oder?
Was sehr gut sagen. Rede. Und Bauch auch, ich hab irgendwie vor einem halben Jahr mich über einen CDU-Politiker lustig gemacht, so ein 25-jähriger Typ aus, ich glaube, Mecklenburg-Vorpommern, also wirklich so rein optisch, Schulhof, Raucherecken-Opfer, Nummer 1, große Brille, irgendwie mit 17 in der CDU und dann mit 25 im Bundestag. Also wirklich ganz schlimmer Prototyp, auch politisch, ich sag mal, kann man getrennter Meinung sein, aber auch der hat da wirklich eine leidenschaftliche Rede hingelegt heute. Das war wirklich beeindruckend, sich das anzugucken. Also ich habe selten Bundestagsdebatten so leidenschaftlich und so gerne verfolgt, weil das wirklich, das kitzelt aus den Leuten das Gute raus. Ist schon interessant. Ja. Und vor allem kitzelt das aus Leuten auch raus, was man gemeinsam hat eigentlich. Bei aller, weißt du, ich guck mir diese Rede an von diesem kleinen, von dem Philipp Amthor und muss sagen, ja, okay, Burka-Verbot, ist jetzt nicht was mich in meinem Alltag irgendwie, meinen Alltag erleichtern würde, weil ich auch in meinem Alltag und auch in meinem Umfeld, da gibt's nicht so viele Burkas. Und die paar Burkas, die ich gesehen habe, die habe ich in München gesehen von irgendwelchen arabischen Touristen, die da einfach irgendwie 100.000 Euro auf der Maximilianstraße lassen. Und ich glaube, denen möchte man das auch nicht so richtig verbieten, weil dann kommen die einfach nicht mehr. Aber ich sag mal so, in meiner Welt spielt die Burka keine Rolle, also braucht erstmal nicht verboten werden, solange sie nicht zur Pflicht wird. Und das kann man ja, weil du kannst alles denken, was du willst, aber die Leidenschaft, mit der der da wirklich auch, und die Sachkenntnis, mit der der dann irgendwie die alles verteidigt hat und das Grundgesetz verteidigt hat und die Religionsfreiheit vor Leuten, die sich um diesen ganzen, um Gemeinsamkeiten nicht scheren, die alles kaputt treten wollen, weil die irgendwie denken, jetzt kommen wir, jetzt wird Deutschland wieder, was wird denn dort, was denn?
Wir holen unser Land zurück.
Was, die ganze Scheiße. Was ist denn euer Land, Alter? Diese Gesichter schon, ey, wenn ich diese Gesichter schon sehe.
Na, es sind immer die Leute, die sich benachteiligt fühlen. Und das ist nun mal ein klassisches Profil, was immer schon so stattgefunden hat. Ich erinnere mich dran, dass der Typ in meiner Klasse, der damals auch am kleinen und am stillsten war, als erster sich eine Glatze rasiert hat, also nicht in meiner Parallelklasse, Springerstiefel, irgendwann bei mir stand, so, hallo Olli, ich wollte mal fragen, ob ich irgendwie hier, hast du eine Kassette noch für den Onkels mit dem Lied drauf? Und ich so, Christian, wie siehst du denn aus? Das ist leider dann so, das ist tragisch, man kann das alles los. Aber guck mal, man muss eine Sache sagen, die Rechten sind dabei, sich immer mehr zu professionalisieren auf ihre Art und Weise. Wenn ich dran denke, damals der Kampf gegen die DVU oder die Republikaner gegen Schönhuber, das waren ja auch alle Schwachmaten, Michael Kühn und wie sie alle hießen, diese ganzen Typen, die immer diese Reden geschwungen haben. Die AfD ist eine Erweiterung des Ganzen. Die versuchen das Ganze auf eine professionelle Art und Weise und sind damit jetzt im Bundestag vertreten. Und dadurch muss man vielleicht mal jetzt aufhören, also was man gerade sehr gut sieht, man sieht, dass Leute wieder emotional werden und kämpfen für eine gute Sache. Und David Chappelle hat in seiner Stand-Up-Show auch gesagt, überleg doch mal ganz kurz, Trump ist natürlich das Schlimmste, was Amerika passieren konnte, aber George Bush war Präsident und hat ihn eigentlich Obama geschenkt. Und wenn man jetzt mal überlegt, alle sind, also es ist so offensichtlich, dass das alles falsch gelaufen ist, dass man nur denken kann, daraus kann nur etwas Gutes entstehen.
Ja, und genau, letztlich hat uns Hitler doch in Deutschland auch die Demokratie geschenkt. Ohne Hitler wären wir heute nicht frei. Blöd, dass 50 Millionen Leute gestorben sind auf dem Weg dahin. Aber naja,
das
gut,
ist, man lernt nicht aus. Okay, das ist jetzt aber, komm, der Hitler ist immer das Totschlagargument. Ja, natürlich ist das scheiße, natürlich hätte das nicht passieren dürfen oder was auch immer. Wie das, aber nichtsdestotrotz gibt es ja keine andere Möglichkeit. Also du kannst jetzt irgendwie stagnieren und das alles immer, es ist, man muss dagegen kämpfen, man muss eine Haltung haben und das ist jetzt auch wichtig. Und da sieht man mal wieder, wer überhaupt Bock hat noch zu kämpfen und wer dann denkt so, ach, ich halt mal lieber die Fresse und versuche mich mal da so ein bisschen irgendwie durchzuwinden. Mal gucken, wie das so wird. Und das ist halt
ja, und ich habe darüber nachgedacht, was mich eigentlich so sehr abstößt daran, also was es eigentlich ist, also abgesehen von dieser grundsätzlichen Haltung und dieser Feindlichkeit gegenüber allem, ich glaube, was mich am allermeisten abstößt an der AfD oder an den Leuten, die ist diese Hoffnungslosigkeit, also dieser echte, also eben nicht Showzynismus, sondern dieses echte, das ist doch alles scheiße hier. Das, die Unfähigkeit zu sehen, dass eigentlich die meisten Leute das Gleiche wollen.
Und es gibt keinen, die Sache ist einfach, es gibt keinen Weg zurück mehr. Wir leben in keinem, also es wird keinen Weg mehr. Und diese ganze Sehnsucht nach einem alten Deutschland, nach einem alten Zusammengehör, also das ist ja, erstmal gab es dieses Gefühl gar nicht, diese Sehnsucht. Ich weiß nicht, von wann, also wo diese Sehnsucht, also das ist alles ohne Perspektive und es geht immer nur darum, wir wollen irgendwelche alten Werte zurück. Anstatt zu sehen, dass diese Werte, die guten Werte da sind und man einfach nur nach denen leben muss und dass keine alten Werte sind, weil die Zeit und die Welt sich nur mal verändert.
Ja, und dass die Werte, glaube ich, eigentlich, also die Werte, nach denen man sich zurücksehnt, ich glaube, das ist eher ein diffuses Gefühl, dass man sich nach irgendwas zurücksehnt, dass man irgendwas vermisst, dass man denkt, irgendwas muss doch jetzt kommen und dass man dann das Einzige, was einem dazu einfällt, halt an früher denkt, wo es vermeintlich schöner war, wo die Welt noch in Ordnung war, wo die Grenzen noch hoch waren, wo man irgendwie auf dem Weg nach Belgien 7-mal kontrolliert wurde von der Polizei und 80-mal Geld umtauschen musste, wenn man irgendwie in Spanien war. Das hat, ich meine, das ist eine Art von Struktur, die vielen Leuten wahrscheinlich Sicherheit und irgendwie so ein Kindheitsgefühl gibt. Es sind vor allen Dingen ältere Leute. Ich hatte diese Woche in meiner Sendung Henrik M. Broder. Und
wie war das denn?
Das war super. Ich habe den zum zweiten Mal schon in der Sendung gehabt. Und ich war so ein bisschen exotisch mit meiner Meinung, dass ich eigentlich eine... Ich habe den immer früher gern gelesen. Ich finde, ist ein spannender, hat spannende Polemik geschrieben. Ich finde den wirklich lustig. Ich habe auch einige ARD-Sachen von ihm gesehen. Und ich finde ihn eigentlich.
Ich mochte diese Sendung witzig. Sehr gerne, die Deutschland-Safari. Hast du die gesehen?
Habe ich auch gesehen, genau. Mit Hamid El, dessen Name mir leider nicht.
Ich kann den Namen immer nicht aussprechen. Es tut mir leid. Aber ich fand das eine sehr gute Sendung. Da habe ich jede Folge geguckt. Fand ich total gut. Und Henrik M. Broder ist ein streitbarer Charakter, aber auch ein sehr interessanter Charakter. Ich habe gar nicht gewusst, dass er in einer Sendung war und wie ihr euch versteht.
Ich glaube, er ist 71 Jahre alt, ist jetzt, schreibt für die Achse des Guten ein rechtslastiges Blog, die sich also ein bisschen auf die Fahne geschrieben haben, jetzt sagen wir endlich mal, wie es wirklich ist. Bei Herrn Broder oder bei Henrik Broder ist es, glaube ich, ist der Grundimpuls, die Lust an der Zertretung von Dingen und das Brechen und das Enttäuschen von Erwartungen und das Konfrontieren von Leuten mit anderer Haltung, woraus seine, dazu kommt natürlich, er arbeitet für den Springer Verlag, ist ein älterer Herr, hat schon eine sehr konservative Ader und ist dann eben auch, hat aber auch eine, so eine diebische Freude, wenn er sich dann quasi über MeToo lustig macht und weiß auch ganz genau, wie viele Leute dann irgendwie die Barrikaden anzünden und sich an ihm abarbeiten und ihn hassen, und hat einige Sachen auch geschrieben, die ich wirklich schwer bedenklich finde, also hat zum Beispiel über diese, beim Holocaust-Gedenktag hat auch diese Anita Wallfisch Lasker im Bundestag eine Rede gehalten und hat dann gesagt, Mensch, wie der die Kanzlerin das gemacht hat, und das hätten wir uns, also Holocaust-Überlebende, auch glaube ich weit über 80, die Auschwitz überlebt hat, die da irgendwie im Auschwitz Orchester gespielt hat und deswegen verschont wurde vor der Ermordung bewahrt wurde, und die hat im Bundestag geredet, das war wirklich eine ganz emotionale Rede, und die hat an einer Stelle gesagt, Mensch, das, was die Kanzlerin da vor 2 Jahren gemacht hat, Menschen in der Not die Türen öffnen, das hätten wir uns damals auch gewünscht. Und da hat der Broder in so einem Weltartikel geschrieben, ja, das könne man doch gar nicht machen, man kann doch jetzt nicht den Holocaust vergleichen mit irgendwie der Flüchtlingskrise, und dann habe ich mir gedacht, Mensch, Anita Wallfisch-Lasker, die hat einfach den Holocaust überlebt, die kann erstmal alles machen, die kann alles machen, und die ist nicht irgendwie eine, die das irgendwo gelesen hat, sondern die hat einfach Auschwitz überlebt. Lebt. Und natürlich Henrik M. Broders Eltern, auch, ich glaube, er ist nach dem Krieg geboren, aber auch er hat, ist quasi Überlebender von Holocaust, Kind von Holocaust-Überlebenden, natürlich, aber die Dame war in Auschwitz, da muss man nicht einen gegensetzen. Es gibt einfach Grenzen, und da nicht aufzustehen am Ende, wie da dieser eine Vollidiot in der AfD-Fraktion, und das hinterher so windig da zu begründen, warum man das nicht möchte, wenn da eine Frau Auschwitz überlebt hat und eine Rede hält.
Das kann sich auch nur er erlauben, und das ist dann natürlich auch wieder so eine diebische Freude am Provozieren, die ja, aber auch manchmal ermüdend ist.
Wo hört ermüden, das denn
ja,
auf?
Ja, genau, wollte ich gerade sagen. Wo man auch denkt, warum jetzt gerade? Warum da jetzt? Das ist dann, ich finde da auch, ja, aber interessanter Charakter auf alle Fälle.
Ja, und es war auf jeden Fall war es ganz spannend, weil ich habe dann gesagt, ich würde gerne einladen, wer war schon mal zu Gast, es war ein toller Auftritt, und ich habe das Gefühl, was ich zu ihm habe und warum ich glaube, dass ein anderer Gast ist als zum Beispiel Matthias Matusek oder keine Ahnung, die ganzen anderen Durchgeknallten, die wirklich da, denen es um gar nichts mehr geht, außer irgendwie Kohle verdienen mit irgendwie der größtmöglichen Provokation. Ich glaube, dass Henrik M. Broder eigentlich, und das uns eigentlich verbindet, dass wir wissen, dass es eigentlich alles sinnlos ist. Es ist einfach alles sinnlos. Es ist alles sinnlos, keiner kennt eine Antwort, alle sind immer auf der Suche, und das Einzige, was man machen kann, ist Freiraum für alle garantieren und dafür sorgen, dass den Menschen es allen einigermaßen gut geht. So, und ich glaube, dass das so ein Grund Konsens ist, und ich habe auch das Gefühl im Nach- und Vorgespräch, dass es schon stimmt. Abgesehen davon habe ich gedacht, er ist halt alt und vielleicht kommt er nie wieder. Wer weiß, ist schon in einem Alter, wo man dann irgendwann hört, Henrik M. Broder nicht mehr da. Wäre auch blöd. Und dafür finde ich ihn irgendwie zu gut.
Ja, dafür ist er auch zu gut. Jan, ich würde jetzt gleich, um noch ein bisschen aufzulockern, ich habe mir vor 2 Nächten, konnte ich nicht schlafen, und habe mir eine Überlegung für eine neue, für eine Sitcom auf Sat.1 überlegt.
Nein.
Ich weiß aber nicht, ob das, da würde ich gerne Sue gleich mal fragen, als unsere weibliche Instanz, ob das zu abwertend ist oder zu urteilend, wenn man das macht. Vielleicht könnte die dazu kommen. Ich habe jetzt gerade, obwohl ich auf Klo war in der Pause, vergessen, das Netzgerät zu holen. Vielleicht kann Sue sich mal kurz dazuschalten, und ich renne mal ganz kurz ins Wohnzimmer, dauert 20 Minuten, und hol mal ganz kurz das Netzgerät für mein Handy. Und Sue...
Ja, ich bin hier.
Hey Sue, wie geht's dir? Lange nicht gesprochen. Wir reden nur in der Sendung mit dir. Ansonsten ist es ja so, dass privat wenig gesprochen wird.
Da trennen wir das alles, ne?
Da trennen wir das. Ich hole das Netzgerät, und dann würde ich gleich mal kurz über dieses Sitcom. Erzähl du doch mal ganz kurz, was findest du so an Sitcoms, wo du so lachen kannst? Was ist denn so dein Humor? Erzähl das doch mal, Jan, ganz kurz.
Oh Gott.
Ja, erzähl es mir ganz kurz.
Warte mal, erstmal hallo,
können
Jan.
Können wir über irgendwas anderes reden, weil Olli das jetzt gar nicht kontrollieren kann.
Ja, ich höre mich erstmal nicht über meinen Kopfhörer. Henki?
Ja, ist egal, die Leute hören nicht. Wie geht's denn privat?
Du, ich hatte eine interessante Woche. Ich war auch in Düsseldorf. Und
du warst auch in Düsseldorf?
Ich war auch in Düsseldorf.
Und du hast nicht Bescheid?
Ja, ich hatte dich angeschrieben. Nein. Und da habe ich Freunde auch besucht und habe bei mich an deren kleinen Kindern habe ich mich angesteckt. Ich habe mir einen ganz sexy Magen-Darm-Virus zugelegt.
Es geht zur Zeit rum.
Und der ist im Flugzeug, auf dem Rückflug, hat es mich dann gerissen. Und das war richtig.
Durchfall?
Nee, obenrum. Ja. Kam oben
raus. Du musstest kotzen im Flugzeug?
Ja, ich bin erst ohnmächtig geworden.
Nein, du bist ohnmächtig geworden im Flugzeug?
Aber es hat keiner mitgekriegt. Ach, ich war alleinreisend und die dachten alle so, ach, die schläft aber friedlich. Und dann, warum erzähle ich das eigentlich alles jetzt gerade? Ach so, weil wir nicht über Sitcoms reden wollen, ne?
Und ja, weil ehrlich, da sind wir wieder. So, wir haben alle wichtigen Sitcom-Tipps ausgetauscht, Olli.
Jan ist begeistert.
Die Leute sind super informiert, die sind toll zu, hätte ich gar nicht gedacht.
Was findest du gut zu? Ich will noch mal ganz schnell eine Serie, die du gerne guckst oder wo du gelacht hast oft.
Der Bergdoktor.
Der Bergdoktor, ist wirklich super.
Ja.
Hans Siegel.
Auf jeden Fall wollte ich noch zu Ende erzählen und dann bin ich wieder aufgewacht und dann musste ich mich übergeben und keiner hat mir geholfen.
Hat dir keiner geholfen?
Nein, es hat mir keiner geholfen. Ich glaube, die Leute haben sich geekelt vor mir. Aber das verstehe ich auch ein bisschen.
Ja. Weißt du mal, wie wir uns immer
fühlen? Im Flugzeug gekotzt, Olli.
Hast du? Wann?
Ja. Wann war denn das? Montagabend. Ja.
Ach du Scheiße.
Es ist eine Scheißwoche für uns alle.
So ein Ekelgefühl. Und ich fahre jetzt weg an die Nordsee für ein paar Tage und probe mit meiner Band. Ich habe Angst, dass ich krank werde. Das wär ein Albtraum. Jetzt
nein,
krank
du wirst
werden.
Nicht krank.
Ich habe vorne den Müll rausgebracht und habe gedacht, schmeiße mir eine Jacke über. Ach nee, mache ich nicht für den kurzen Weg. Und ich habe das Gefühl, als ich da draußen
bin,
3 Meter, ich glaube, ich habe Zucht bekommen. Ich glaube, mich erwischt es auch.
Ich glaube, wir müssen jetzt mal aufhören zu jammern. Jammern ist ganz ansteckend.
Ja, aber das ist halt meine Grund. Weißt du, was und so oft wie wir hier Lebensenergie verteilen? Die Leute da draußen.
Wirklich.
Ja,
da können wir mal ein bisschen was zurückholen von den Leuten. Ich freue mich übrigens immer, wenn Leute mir schreiben, ich habe den einzigen Kanal, den ich noch aufhabe, weil wirklich nur nette Sachen kommen, ist Instagram. Tatsächlich habe ich das Gefühl, da ist noch nicht eine einzige blöde Scheißnachricht gekommen. Noch nicht irgendeiner, der sich irgendwie assi beschwert hat oder sowas. Bei Instagram ist es wirklich freundlich. Das ist ein wirklich nettes,
ja, aber ich spüre auch schon Verachtung. Ich darf mir von anderen Leuten keine Instagram-Stories angucken. Also manchmal merke ich dann auch so, dass ich dann auch schon jetzt da anfange, die Oberflächlichkeit nicht zu ertragen, obwohl ich das auch sehr mag. Ich finde aber Leute, die in die Kamera moderieren, so die ganze Zeit so, ne, als wenn sie noch so im Medienbereich arbeiten. Leute, das ist, also holt euch noch einen Redakteur dazu, bevor ihr das macht. Ganz ehrlich, der immer sagt, ja, das würde ich jetzt nicht machen, das würde ich erzählen, das würde ich jetzt nicht
unbedingt. Instagram-Redakteur, gute Idee.
Wenn wir dich hier rausschmeißen, weißt du ja, was, wo denn die Zukunft ist, oder?
Instagram-Redakteur. Habe ich mir so gerade eine Notiz gemacht, dass das vielleicht eine Option ist. Jetzt erzähl mal von deiner Sitcom.
Ja, erzähl mal. Ganz, weil wir gerade bei Instagram sind. Entschuldigung, weil es mir gerade einfällt. Ich habe diese Woche zwei neue Leute, denen ich folge. Benjamin von Stuttgart-Barre, der sich die ganze Zeit in Los Angeles irgendwie aufhält, offenbar.
Ich glaube nicht. Ich glaube, das sind alte Videos. Der postet, der hat das jetzt für sich entdeckt. Ich habe Benjamin übrigens den blauen Haken besorgt für seinen Instagram. Der hatte noch keinen blauen Haken. Habe ich mit meinen Kontakten klar gemacht für ihn. Und jetzt ist er außer Rand und Band. Der postet da auch so ganz viel und hat jetzt gerade die ganzen Möglichkeiten entdeckt.
Weißt du, was ich gedacht habe? Ich habe eine Zeit lang gedacht, ich kann Benjamin von Stuttgart-Barre jetzt mal ganz kurz. Ich fand ihn ganz toll, die ersten Sachen Ende der 90er, klar, im Schlachthof in der Lesung gewesen und so. Fand ich wirklich super. Dann hat es mich irgendwann getrennt von ihm, eine ganze Zeit lang, weil ich dieses Drüberstehen nicht gut gefunden habe, glaube ich. Also auch so ein bisschen das Parallel-zu-Schmidt-Problem. Also auch, dass man immer dachte, so ja, ist ja gut, aber was kommt danach? Und jetzt hat sich Stuttgart-Barre ist irgendwie, also dass er da in diesem Hotel abhängt, dass der wirklich das Leben, also zumindest simuliert oder sich darin gefällt, so ein totaler Bohem zu sein, ist wirklich, ich finde das wirklich spannend anzugucken. Und auch gar nicht so nervig wie so Instagram-Feeds von anderen Leuten, die das auch versuchen. Hat Klasse irgendwie. Ich finde das,
ich muss auch sagen, dass ich Panikherzen ein sehr gutes Buch fand, obwohl es sehr nah, also schon sehr immer so, jetzt sitze ich mit dem Gitarristen von Rammstein am Strand etc. Aber er hat es irgendwie so geschrieben, dass ich das alles wahnsinnig gerne mir angehört habe. Irgendwie fand ich das ein richtig gutes Buch und ich finde, dass der jetzt sich auch befreit hat, das hat auch so genervt, dass dem das so lange hinterhergetragen wurde. Ja, der hat mal Drogenprobleme gehabt, wie viele andere auch und wie viele andere die damit nicht in die Öffentlichkeit gegangen sind. Nichtsdestotrotz hat er auch als für den Rolling Stone und so sehr gute Sachen geschrieben und ist ein sehr talentierter, guter Schriftsteller meiner Meinung nach. Aber jetzt wollen wir mal von diesem davon wegkommen, nämlich zu meiner neuen Idee. Okay,
endlich.
Habt ihr Lust?
Jetzt
bist du noch da?
Ja, ich bin noch da.
So, folgende Konstellation ist ja auch noch bekannt. Deutschland. Mädchen, Freundin, haben wir, glaube ich, auch irgendwo mal drüber geredet. Eine dicke, das ist auch gar nicht jetzt abwertend gemeint, eine etwas korpulentere und eine schöne. Mhm. Und die schöne wird immer supported von der etwas korpulenteren, größeren. Also die dicke und die schöne, mhm, weißt du? Mhm. Und die ist immer dabei, zum Beispiel auch beim ersten Date, wenn der Typ ins Kino, und dann haut die aber auch rechtzeitig ab, die dicke. Also ich nenne sie jetzt die dicke, ohne es abwertend zu meinen. Verstehe. Ist aber auch zum Beispiel telefonisch noch zu erreichen. Wenn zum Beispiel, wenn das Date, die wird sofort ihre Freundin abholen.
Ist das jetzt alles fiktional oder ist das so eine Reality?
Diese Konstellation, ist dir die bekannt?
Ja, klar.
Hattest du damals, warst du früher die dicke oder die schöne?
Die schöne.
Na schön. Also, hattest du eine dicke? Hattest du eine dicke an deiner Seite?
Leider nicht. Ich hatte auch noch schöne, dünne Freundin. Wir waren
schade.
Schön und
du Arme. Du Arme.
Aber ich kenne das, ich versuche auf Fotos immer neben dicken Leuten zu stehen.
Damit noch mehr Skinny weg.
Achtung.
Was denn? Ja, Mann.
Genau. Immer nur halt. So, genau, wer ist denn die Skinny Bitch da neben den beiden Fetten? Das ist Sue. Wow. Ja, aber wenn die Fetten nicht dabei sind, ist sie doch eigentlich ganz normal.
Alle Frauen versuchen neben wirklich? Den Dicken ja. zu stehen.
Frauen stehen auf Gruppenbildern immer neben den Dicken, damit die geil skinny rüberkommen?
Ja, sie versuchen das. Glaub
ihr
mir
seid
das.
So zynische Wichser, ihr Weiber, ehrlich.
Ich habe auch gehört, wenn Frauen kein Geld haben, um sich die Lippen machen zu lassen, hauen die mit dem Brettchen drauf, bis die so geschwollen sind für Fotos.
Nein, das ist falsch. Das ist wiederum ja? falsch.
Das okay, hast du weiter abgestritten. Das glaube ich nicht, dass das falsch ist.
Nein. Also, ja, aber doch, also die Konstellation ist sehr aus dem Leben. Ich glaube, es gibt viele so, also auch die Konstellation
das ist der Klassiker.
Sehr hässlich und sehr hübsch.
Ja, genau. Und die ist auch immer, die weint auch mit... Die sind so, weiß ich nicht, so Anfang, vielleicht, die sind schon seit Jugendzeiten
ja,
zusammen,
wie geht's
seit
jetzt
der Schule.
Weiter, ganz kurz. Wie geht's denn
ja,
weiter
pass
jetzt?
Auf. Die Story ist folgende. Die Serie heißt die Dicken von den Schönen. Und es handelt von so einer Gruppe von 10, die sich immer unterhalten, wie sie diese Rolle noch optimieren können. Also die Dicken, also die treffen sich und überlegen, ja, und erzählen auch so, ja, bei meiner, du musst auf alle Fälle am Start sein beim ersten Date, du musst aber auch dich zurückziehen, und die sich immer so Tipps geben. Und dann springt das in jeder Serie zu einer von den Dicken und ihrer Freundin. Und also, das ist die Grund.
Das erinnert mich an Stranger Things. Da hat doch die auch so eine dicke, hässliche Freundin. Hast du gesehen?
Ja, hässlich, das klingt schon, es darf aber nicht so rüberkommen natürlich, dass das die, sondern im Endeffekt in der Serie sind das nämlich die Macher, weil die Schöne ist meistens die Dumme und die Dicke ist die Kluge. Mhm. Und man sieht natürlich auch eine Transformation in der ganzen, also es wird natürlich über 4, 5 Staffeln ausgeschlachtet. Und das ändert sich dann. Irgendwann werden die Dicken dadurch, dass sie sich immer Tipps geben, dünn und werden auf einmal zu den coolen Girls. Das hat auch moralischen, aber es fängt erstmal an, die erste Staffel ist total tragisch. Die Dicken treffen sich und fangen an so zu reden. Man so, ja, meine hat jetzt wieder so einen Ärger mit dem Norman, die haben sich jetzt gedatet, aber der Norman will sich nicht festlegen und sie hat die ganze Nacht geweint, ich war am Telefon da, und die andere meint, du musst auf alle Fälle am Telefon da bleiben, aber am besten ist, wenn du dann vielleicht einfach direkt hinfährst zu ihr und so. Und die sind auch im Kontakt mit den Eltern von der Schönen und so. Das ist also die Grundstory, aber in der Zeit siehst du, wie die Dicken immer mehr anfangen, das an sich so, zum Beispiel, ja, meine dünne, schöne Freundin, die will jetzt hier zum Sportclub, und dann geht die erstmal selber zum Testen dahin und bleibt dann da. Und dann sieht man, wie die auf einmal, dann sieht man, wie das Leben, also am Ende ist es dann alles, ist alles gekippt, wie so ein See.
Ich
weißt
finde,
du?
Die sollten dick bleiben. Ich verstehe das. Ich finde die Idee, ich finde die Grundidee super, aber ich finde, die Dicken sollten dick und hässlich bleiben, und das sollte dann das neue Cool werden.
Hässlich habe ich nie Dicke können auch schön sein. Wieso ist gleich dick und hässlich eins zusammen? Meistens sind es ja auch schöne Dicke. Das ist also, ich will gar nicht mal auf hässlich so, aber die Dicken oder
ja,
die nicht
die
so.
Dicken, die sollten cool dann werden, finde ich. Aber die Grundidee finde ich echt gut.
Ja, und ich finde nämlich das Schöne daran, am Anfang denkst du, oh, was für eine abwertende Scheiße, und dann am Ende kriegen die nämlich die coolen Typen und sind auch die coolen Girls. Und das ist so ein bisschen auch für die Natürlichkeit, also eigentlich eine feministische Sendung. Die Dicken von den Schönen soll das heißen.
Ja, klingt feministisch. Also das war's eigentlich. Also der Titel alleine ist schon super feministisch. Werden die Feministen sicherlich aus den Händen reißen. Gerade ein feministisches Konzept
von Olli Schulz.
Supported
von Emma.
Ja, es ist wahrscheinlich das Grundding. Ja,
also erste Folge ist als DVD bei Emma dabei. Nee, aber grundsätzlich fand ich das ganz
Emma
die Decken von
dass
den
nur eine DVD vorne draufgeklebt ist.
Ich glaube, es ist gut bei
die Emma
Satz
jetzt mit DVD.
Die Decken
aber
von
Emma
den
Leser,
Schönen.
Emma-Leser haben wahrscheinlich einen DVD-Player. Ich habe gar keinen DVD-Player mehr. Hast du einen?
Ich habe hab noch ein Laufwerk, das nervt mich total, so ein Laufwerk für einen Rechner, aber ich habe keinen mehr. Und DVDs ist auch, DVD war eigentlich nur ganz kurz on point. Und was ist eigentlich mit Blu-ray?
Blu-ray. Ich nutze DVD nur im ab und zu in die Playstation, wenn irgendwie einer aus dem 19. Jahrhundert mir irgendwie einen Film empfiehlt und den dann auf DVD mitbringt. Ansonsten spielt es gar keine Rolle mehr. Ich habe zwei Filme jetzt gesehen oder zwei Sachen, die ich auch ganz kurz empfehlen möchte, wo wir bei diesen Dingern sind. Und ich weiß, viele Leute mögen das ganz gerne, dass wir ab und zu mal Sachen empfehlen. Ich habe diese Woche einen tollen Stand-up gesehen. Ich weiß nicht, wo man den bekommt in Deutschland.
Ich habe den Trommler gesehen übrigens. Achso, mal erzähl
weiter. Trommler?
Stand-up for Drummers habe ich mir angeguckt.
Ist gut, oder?
Ist gut, ist aber auch, also es ist okay. Es ist gut, es war nette Unterhaltung, ein paar gute Gags. Also er hat gute Beobachtung. Manchmal die Gags, also man merkt, dass das kein Stand-Upper ist in dem richtigen Sinne. Also der haut die Punchlines nicht so. Er hat aber gute Beobachtung. Zum Beispiel, du stehst alleine auf einem Konzert von einer Band und denkst, oh, ich will jetzt auch eigentlich gehen. Und alle anderen, und du versuchst dich so langsam zu verabschieden. Kenne ich von früher auch noch. Und denkst so, nein. Also schöne
und Beobachtungen sind da drin. Der verwesende Fuchs in Zeitlupe ist doch wirklich mega geil.
Super, ja. Doch, das, also es ist sehr nett zu gucken. Und wenn man auch noch, also man muss nicht darüber im Klaren sein, er ist kein professioneller Gag-Erzähler. Aber es ist wirklich sehr, sehr nett, sehr charmant. Finde ich auch gut, dass Netflix sich so eine Sachen, weißt du, so Netflix macht jetzt so Sachen auch, die vielleicht echt für Nerds sind. Und das mag ich da dran sehr. So wie Spotify auch so nerdige Sachen macht wie unseren Podcast.
Netflix ist für mich eigentlich das Spotify des kleinen Mannes.
Des kleinen Mannes, finde ich auch.
Du hast zwei Sendungen gesehen. Stand-up gesehen. Ja, zwei Sachen. Ich habe erstmal habe ich den, habe ich das schon erzählt?
Chris Rock geguckt?
Habe ich nicht gesehen. Ich habe ein Stand-up gesehen und zwar von einer Stand-up-Komikerin namens Michelle Wolf. Also schreibt sich mit Doppel-L Michelle und dann Wolf wie der Wolf.
Übers Mutterdasein? Ist das die übers Mutterdasein redet?
Nein.
Da habe ich nach drei Minuten ausgemacht.
Ich habe die gesehen im Comedy Cellar in New York und war da schon mitgenommen, also im Sinne von, dass ich das nicht vergessen habe, was die gesagt hat, was ja immer ein ganz gutes Zeichen ist, dass du das im Kopf nochmal wälzt, was dir quasi so ein Stand-Upper vorgibt oder was dir mit zu denken gibt. Und das finde ich immer, bei guten Stand-Up-Programmen hast du das. Und die hat so ein Special bekommen, das läuft zurzeit bei HBO Now, habe ich das gesehen. Ich weiß nicht, ob das bei Netflix läuft. Kann man sich bestimmt auch irgendwie illegal runterladen. Michelle Wolf, die wurde jetzt gerade angefragt fürs White House Correspondence Dinner. Also wird dann eines Tages von den Korrespondenten im Weißen Haus reden. Und das ist wirklich ein ganz fantastisches, eigentlich feministisches Programm, aber auf eine Art, dass du wirklich dir das anguckst und sagst, ja genau, ja ganz genau, ganz genau, natürlich nicht didaktisch und nicht dozierend und du denkst die ganze Zeit, ach interessant, wusstest du zum Beispiel, dass Frauen, während sie ihre Tage haben, zumindest hat sie davon geredet, wahnsinnig laut furzen, oft? Ist das?
Echt? Ist das wahr, Su? Nee, ehrlich, ist das wahr?
Das höre ich zum ersten Mal.
Also sie hat zumindest gesagt, dass es ihr oft passiert, dass während sie ihre Tage hat, dass sie unfassbare Blähungen hat und dass sie wirklich so unglaublich laut gefurzt hat, dass sie das und was in Darmtoiletten, also man denkt eigentlich so ganz so Klassiker, aber mit einem Blickwinkel, den ich wirklich noch nie irgendwo gesehen habe, zumindest auf einer Stand-Up-Bühne nicht, und das kann ich wirklich sehr empfehlen, es macht wirklich Spaß zu gucken, hat eine unerträgliche Stimme, aber es ist wirklich sehr, 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 sehr lustig. Ich habe angefangen zu gucken und dachte, oh, habe ich echt keinen Bock drauf und bin dabei geblieben und das ist immer ein gutes Zeichen.
Ja, Michelle Wolf, muss ich mir merken, Wolf, genau.
Michelle Wolf.
Sue?
Ja.
Ist das denn jetzt wahr oder nicht?
Also, man hat schon sehr geblähten Bauch, aber was döngelt da eigentlich die ganze Zeit im Hintergrund? Bist du das, Olli?
Olli ist Kalimba. Ja, Marimbo. Okay. Kalippo, Olli ist Kalippo.
Ich habe gehört, das ist ganz meditativ.
Aber ob man dann besonders laut furzt, also...
Sie hat auf jeden Fall laut gefurzt. Es haben erstaunlich viele Frauen im Publikum sehr laut gelacht. Da habe ich gedacht, aha, offenbar ist das so ein Ding, von dem ich jetzt nach 37 Jahren nichts mitbekommen habe bis jetzt.
Ihr könnt mir ja mal 4 Wochen Zeit geben und dann kann ich euch mal berichten, ob das. Das
ist wirklich aber auch der Klassiker. Das erste Mal vom Partner in einer Beziehung furzen, weil man es aus Versehen natürlich, dann ist die Unschuld. Dieser Moment, der Moment ist wirklich das erste Mal gepupst vom Partner. Und es ist einfach so, man weiß nicht, wie man sich verhalten soll. Und das ist das Ende der, und also es ist so ein Moment, wo man so weit überlegt, das ist der Moment, wo man überlegt, ja, jetzt kann das ja ruhig mal öfter passieren, oder überlegt, nee, das darf nie wieder passieren. Das ist dann immer, da weißt du, was wir, du erkennst, wie sehr du deinen Partner schätzt daran, wie die überlegen, und nach dem Motto, entweder, das darf mir nie wieder passieren, oder, weil es ist sowieso egal.
Ja, was wäre denn deiner Meinung nach die bessere Beziehung, wo man dann anfängt auch als Gag voneinander zu pupsen? Ich meine, nee. Wenn die Stimmung entsprechend ist, dann
was
muss
soll
dann
das denn für eine Stimmung sein?
Was für eine Stimmung,
wenn die Stimmung entsprechend ist, wenn das jetzt nicht dauerhaft zur Methode wird, dass man sich irgendwie anpupst und sagt, moin, hier bin ich, morgen. Oder so, das ist ja, das meine ich nicht. Aber ich sag mal so, wenn man diese Art von, Olli, ganz ehrlich, du hast auch schon in meiner Gegenwart laut gepupst, sehr laut, hast du schon gepupst. Ja.
Wirklich?
Wann? Ich? Moa?
Wann?
Ich?
Come on, ehrlich gesagt,
come on, ich doch nicht.
Und vor Kollegen?
Eben. Mhm. Vor Kollegen. Olli, du hast nämlich manchmal so ein so ein Turbus-Feeling mit dir, kommt mit dir manchmal auf. Und
bei
ich denke,
bei uns sind
auch,
Frauen auf Tour dabei, ich pupse nicht auf Tour. Also eigentlich, höchstens alleine in der Koje. Aber, um Wärme zu schaffen. Um so ein bisschen Wärme reinzubringen ins kleine Bettchen. Aber ansonsten eigentlich nicht. Nee, ganz ehrlich jetzt mal, ich bin für jeden Scheiß, ich hab mal gepupst bei Joko und Klaas auch irgendwie in der Sendung, das weiß ich noch, weil es gut für ihn
geht. In der Sendung?
Ja, in irgendeinem Einspieler nach Hamburg oder so sind wir gefahren, ich gepupst. Aber
mit
grundsätzlich
Pups?
Ist Pups...
In der Beziehung auf Dauer, nicht auf Dauer.
Nicht auf Dauer, nee. Sollte man nicht machen.
Pupsen ist...
Irgendwann, wenn man alt ist, dann geht's gar nicht anders.
Ja, daran wollen wir jetzt nicht denken.
Daran wollen wir es noch nicht denken. Das war das eine. Das war. Was hast du noch gesehen? Du hast noch eine zweite Sache, die du erzählen wolltest.
Und die zweite Sache ist die Verlegerin oder the wie heißt denn auf Englisch The Post mit Steven Spielberg Regisseur, Tom Hanks spielt mit und Meryl Streep und extrem viele Nebendarsteller, die man aus sehr guten Serien kennt, die alle irgendwie Nebenrollen in angefangen von Fargo bis hin zu Social Network, hätte ich fast gesagt, wie heißt es nochmal, Silicon Valley und so. Also ganz viele bekannte Nebendarsteller spielen da Nebenrollen, ist ganz toll besetzt, ist aber glaube ich nur ein Film, ich habe den gesehen und habe gedacht, beim Gucken ist spannend zu gucken, Steven Spielberg sowieso, immer ein sympathischer Regisseur, finde ich immer gut, irgendwie fast alles, was er macht.
Ich habe die letzten fünf Filme nicht gesehen von dem.
Ein Klassiker. Es war der erste Regisseur, mit dem ich mich irgendwie so beschäftigt habe, auch hinter den Kulissen. Ich habe mal ein Buch gehabt über das Making-of von Begegnung der dritten Art, wo dann Fotos vom Set irgendwie gezeigt wurden, wo ich zum ersten Mal als Kind darüber nachgedacht habe, wie eigentlich Filme gemacht werden, so als Sechsjähriger oder so. Das fand ich total faszinierend. Und filmisch war das ganz gut, aber die Story, glaube ich, nur spannend, wenn du in Amerika dich an Trump abarbeitest. Ich habe gedacht, so spektakulär sind Zeitungen nun auch nicht. Und wir hatten schon mal jemanden, der im Knast saß, hier mit Rudolf Augstein, wegen der irgendeiner Affäre mit Franz Josef Strauß da. Das ist alles so Sachen, hat mich nicht so richtig gekickt. Also, und war so auch so durchschnittlich gespielt. Aber trotzdem habe ich den gesehen diese Woche, den Film.
Den hast du gesehen. Und warte mal, was habe ich denn auch noch gesehen? Ich weiß es nicht. Und wie ist denn das so, wenn du in der Mitte des Films merkst, ach, das ist so, machst du aus oder ziehst du bis zum Ende durch?
Ich bin im Alter, wo ich möchte keine Minute mehr einen schlechten Film verschenken. Wie oft bin ich schon bei irgendwie Amazon Prime oder bei Netflix oder bei Maxdome, habe ich gedacht, das gucke ich mir heute an, das ist ein toller Thriller, weil er irgendwie 67 Rotten Tomatoes Tomaten hat. 67%, dann fängst du an und dann kommt immer so Schauspieler, so Russell Crowe oder irgendwie Val Kilmer oder gerne auch Denzel Washington oder irgendwie Ben Kingsley und so, wo man immer denkt, ah ja, mal gucken. Und dann schaltest du das ein, denkst du nach 6 Minuten, nee, Alter, ehrlich, da kann ich auch einen Tatort gucken. Ich habe ein neues Spiel übrigens. Immer
Ich wollte noch eine Sache sagen zu Spielberg, die unheimliche Begegnung der dritten Art. Es gab lange Zeit das Gerücht, dass dieser Film eine Auftragsarbeit der amerikanischen Regierung war, um die Leute darauf vorzubereiten, dass bald die Ankunft der Außerirdischen bevorsteht. Das wurde lange Zeit so jedenfalls gesagt, weil Spielberg diesen Film gedreht hat, nachdem er irgendwo wieder irgendwas gelandet worden ist. Also das haben die lange gesagt, 77 glaube ich ist er rausgekommen oder 78, keine Ahnung. War sein erster großer Science-Fiction-Film. Und er soll das angeblich gemacht haben, aber jetzt ist schon wieder so viel Zeit vergangen, dass der Film schon nicht mehr up-to-date ist. Ich glaube, das ist auch ein Gerücht gewesen.
Ich glaube, ich habe da vor einiger Zeit schon von erzählt, es gibt eine schöne Doku über Steven Spielberg und dessen Lebenswerk und da wird auch beleuchtet, wie er Der Weiße Hai, also Jaws, gedreht hat. Mhm. Völlig überfordert, völlig komplett alles schiefgegangen, was schiefgehen konnte und der ganze Film ist eigentlich eine einzige Improvisation, aber trotzdem einer der größten Horrorfilme aller Zeiten, stilprägend.
Ich war fix und fertig danach beim ersten Mal gucken. Ja, ich habe ihn aber auch mit 10 oder 11 allein gesehen. Ja,
aber alles quasi eine riesige Improvisation und alles, dann ist irgendwie der Hai abgesoffen, dann mussten die sich was einfallen lassen. Diese Idee, dass dann quasi diese Musik kam von John Williams, dieses dim, 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 düm, 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 diese bekannte Jaws-Melodie, alles nur eine quasi ein Kompromiss oder eine, wie nennt man das, ein Workaround, weil den dieser komische Gummihai, den die extra dafür gebaut hatten, abgesoffen ist. Das hat nicht funktioniert und das heißt, die konnten nicht mehr den Hai zeigen. Die mussten sich was anderes einfallen lassen, um trotzdem da irgendwie mit den Schauspielern weiterarbeiten zu können auf offenem Meer. Und deswegen hat dann Steven Spielberg irgendwann gesagt, okay, wisst ihr was, dann zeigen wir den Hai einfach nie oder nur ganz, ganz selten und drehen das einfach quasi nur mit dem Suspense. Und das hat den Film eigentlich so spannend gemacht, dass du den Hai eigentlich fast nie gesehen hast.
Ja.
Das ist ja, kommt fast nie vor, immer nur die Musik, das Wasser.
Aber die Szene wie Robert Shaw, dieser böse Haijäger, ist von der drei. Richard Dreyfuss, Robert Shaw und wer war der dritte? Keine Ahnung. Zu dritt haben sie diesen Hai und Robert Shaw wird doch aufgefressen und der Hai liegt halb auf dem untergehenden Schiff und er rutscht immer tiefer in den Maul, ins Maul vom Hai. Das war die erste Szene, wo du den Hai ganz gesehen hast und es war schrecklich. Mhm. Und danach sind wir nach Spanien in Urlaub. Meine Eltern, geh doch mal ins Wasser, nun geh doch endlich ins Wasser. Es ist wirklich, dieser Film hat ein Trauma ausgelotet. Jan, ich würde gerne noch mal kurz ein bisschen Musik draufpacken auf die Liste und dann zum großen Finale heute einläuten. Einfach.
Ja, wir machen es heute ein bisschen kurz und knackig. Wir wollen die Leute auch nicht überfordern. Und wir haben
das sagen wir immer, wenn wir es kurz und knackig machen.
Nee, aber sehr gackerig.
Ja.
Es war wirklich viel. Ich finde auch die Faustregel gut, pro Auge ein Ei. Ich habe da diese Woche auch oft drüber nachdenken müssen.
Ja.
Aber man muss es wirklich nicht übertreiben. Wir können ja nicht jede Woche irgendwie so Klassiker raushauen, die Leute
Klassiker,
mit Kolben
die Klassiker.
Auf ein Holzbrett schreiben.
Ein echter Klassiker.
Möchte ich gerne in der Gaststätte sehen. Mhm. Kann das nicht einer mit einem Lötkolben auf so ein Holzbrett schreiben und auf dem Kunsthandwerksmarkt verkaufen? Pro Auge ein Ei und dann schön in die Küche hängen. Pro Auge ein Ei. Oh.
Da wir ja Bürgermeister werden wollen von Bremen und Hamburg, sollen wir tippen. Samstag, also wenn diese Sendung läuft, ist das Spiel schon gelaufen. HSV gegen Werder Bremen spielt. Und du sollst deinen Tipp abgeben und ich meine,
oh, das
weiß ich gerade nicht. Sue, kannst du da mal kurz nachgucken? Du bist doch Redakteurin.
Es ist Bremen.
Ich glaube, der erste Verein, der erstgenannte, da ist es immer. Also meistens.
Oder meistens. Manchmal ist auch nicht der erstgenannte.
Doch, da ist das meistens. Also heißt es HSV gegen Bremen oder Bremen HSV?
Bremen HSV.
Also zu Werder-Heimspiel.
Im Hexenkessel.
Im Hexenkessel. Übrigens, Weserstadion, Werder Bremen. Ich war ja auf Schalke. Werder ist wirklich ein Verein. Ist ein okayer Verein. Eigentlich fast in der ganzen Bundesliga. Kannst du überall mit hinfahren, kriegst du selten aufs Maul. Finden alle irgendwie ein bisschen okay. Nie richtig
haben
scheiße,
wir schon mal
immer
gesagt.
Sympathisch. Ja. Haben wir schon mal gesagt. Okay.
Aber vielleicht glaube, auch, weil die sozial ein bisschen, ich sag mal so ein bisschen.
Schwierig sind, behindert, leicht behindert, im Rollstuhl.
Bremen ist, ich habe auch sehr viel Sympathie gezeigt, aber trotzdem, wenn Hamburg die ARD ist, dann ist Bremen Vox, kann man so ein bisschen sagen, weißt du? Und das ist auch so ein bisschen immer so, ey, lass die Bremer nicht ganz, lass uns das, Bremen könnte auch ganz schnell in Vergessenheit geraten, deswegen muss man Bremen oft erwähnen. Und ich sag mal, das Spiel geht 1-1 aus.
Und was sagst du? Ich würde sagen, Werder gewinnt, und zwar 1-1 die meiste Zeit und dann kommen noch so auf den letzten Metern überraschenderweise dann noch zwei Tore. Max Kruse läuft nochmal zur Höchstform auf, tut das Bargeld auf die Bank und dann macht er nochmal am Ende irgendwie so keine Standardsituation, sondern so ein reingewursteltes und ein ganz
passabel. Und am Ende noch so ein richtiges Kämpfertor, so reingeprügelt ist, so ein Ding aus der zweiten Reihe oder so.
Deswegen, bam. Ich würde sagen 3-1 für Werder. Mhm. Auch weil ich wirklich möchte, diese komische Überheblichkeit, der HSV muss sich mal ein kleines bisschen der Realität stellen. Du kannst ja diese arrogante Uhr, die finde ich wirklich asozial. Ganz ehrlich, das ist wirklich eine asoziale Uhr, wo man dann zählt irgendwie.
Ja, ich muss auch sagen, wenn das Einzige ist, worauf du dich irgendwie berufen kannst, dass du als einziger Verein noch nie abgestiegen bist, ist das eigentlich auch zu wenig. Und ich weiß, dass mich HSV-Fans dafür immer beschimpfen und sagen, ich bin kein echter Fan, wenn ich sowas sage, aber nach all den letzten Jahren, dreimal Relegation und dieses Jahr schon wieder vorletzter Platz, ey, sorry Leute, da kannst du auch Hamburger sein und ich werde auch trotzdem die supporten in der zweiten Liga und ich wünschte mir, sie würden nicht absteigen, aber ich wünschte, sie hätten irgendwas verändert und ich wünschte, der Vorstand hätte irgendwann mal das Ruder umgerissen. Ist nicht passiert. Leute, es wird wahrscheinlich dieses Mal wirklich soweit sein. Es kann nicht so angehen. Außerdem, es schockt auch nicht mehr. Das Problem ist, wenn die in der zweiten Liga sind, das wird ganz hart wieder aufzusteigen, weil die zweite Liga ist eine ziemlich starke Liga in Deutschland, das muss man sagen. Und
Ach, ey, apropos, da fällt mir was. Sag mal, Dietmar Beiersdorf, was macht der nochmal beim HSV? Ist der Manager?
War er, ist glaube ich jetzt nicht mehr. Nee, ist er nicht mehr, oder?
Beiersdorf ist er nicht? Doch,
der ist im Vorstand, beim Manager ist er nicht mehr, glaube ich.
Ich war letztens im Kampnagel in Hamburg für so eine von dieser Konferenz habe ich doch erzählt, wo ich da mit diesem Wissenschaftler gesessen habe. Und da sitzt der Dietmar Beiersdorf in diesem Restaurant. Und das Restaurant ist übrigens Pistanbul und ich habe, als Dennis Yücel letzte Woche freigelassen wurde, das ist ja übrigens nach der Aufzeichnung passiert. Da haben wir noch gar nicht, oder machen wir gleich.
Ja.
Ich würde jetzt gern auf die Playlist tun.
Fußballfunktionär.
Habe ich glaube ich schon gemacht, ne? Habe ich schon, Hadi Bakalim habe ich schon draufgesetzt. Dann,
Ich sag mal zuerst meinen Song.
Mhm.
Achso, oder hast du schon einen? Hast du einen?
Nee, mach du mal.
Ich wünsche mir jetzt einen Song von Oma Hans. Es dauert zu lang, euch von Oma Hans zu erzählen. Jens Rachut, genialer Kopf, hat alle paar Jahre die Bands gewechselt. Beste Punkband, meiner Meinung nach. Jens Rachut, einer besten Texter. Ich kann auch das den Leuten jetzt nicht erklären. Ich packe es rauf. Dieser Song, 0832. Also wie gesagt, viele wissen, ich bin affin, Hip-Hop-affin und sonst was, aber kein Song, kein Hip-Hop-Song, auch keiner löst das in mir auf, was dieser Song in mir auslöst. Textlich. Überhaupt, die ganze Haltung, das ist eine der ganz großen Hymnen. 0832, Oma Hans von der Platte Trapperfieber. Das 1:44, in denen alles gesagt wird und ein Song, den ich seit er rausgekommen ist, irgendwann in den 90ern, ich glaube einmal die Woche oder einmal im Monat höre, laut im Auto, das ist einfach meine Hymne und auch immer noch, auch wenn man jetzt glaubt, vielleicht, ja, der ist jetzt da irgendwo angekommen, das ist meine Lieblingshaltung mit vielen Sachen. Okay,
ich würde mir jetzt von einem ganz ungewöhnlichen Song von Sting, Fields of Gold, wünschen. Und zwar, weil ich diese Woche eine lustige Anekdote zu Sting. Es gibt eine, wie heißt nochmal der Bassist oder der Gitarrist von Police? Nee, der Bassist von Police. Ich glaube, es sind doch so Brüder.
Der Bassist
und
war er selber. Er war Bassist. Der Gitarrist war Andy Summers.
Genau.
Und der Schlagzeuger war Stuart Copeland.
Genau, es ging irgendwie um eine schöne Anekdote zu Sting, der irgendwie ein wahnsinnig aufwendiges Album gemacht hat mit irgendwelchen komischen klassischen Musikern und der ist um die Welt gereist und alle waren total genervt bei The Police und haben gesagt, ey, warum Sting, da soll man jetzt aufhören, da soll man hier, warum, wofür brauchen wir denn noch, hat der Manager gesagt, zu dem, der eben nicht Sting ist, wie heißt es, Stuart Copeland? Ja.
Ja.
Hat er gesagt, pass mal auf, Sting ist der einzige. Der Sting ist der Einzige, den wir nicht ersetzen können. Wenn du morgen krank bist, wird irgendein anderer hier an der Gitarre oder am Ball, du wirst einfach ersetzt, scheißegal. Aber wenn Sting da nicht steht, kommt keiner und kauft die Karten. Und das ist so ein Mechanismus im Showgeschäft, Leute im Showgeschäft wissen das. Und gerade so alte Hasen, letztlich ist egal, was Gottschalk moderiert, ist scheißegal, was das ist. Und das zählt immer noch. Und da musste ich eben dran denken, als ich das sah hier auf der Playlist. Sting, Fields of Gold, einfach nur, weil Sting einfach, egal, wenn er nicht dabei ist, ist halt nicht Sting mit dabei, dann kommt halt keiner. Ist egal, ob das scheiße ist, ob das Fields of Gold ist oder was weiß ich. Wenn da nicht Sting steht, dann steht da nicht Sting. Dann kommt da keiner.
Ja,
so ist das.
Aber die Sache ist die, The Police wären auch ohne Stuart Copeland und Andy Summers nicht das Gleiche. Und die Leute würden das auch. Ey, die Killers gehen auf Tour, wollte ich auch gerade sehen. Die Killers. Und der Schlagzeuger ist noch dabei und der Sänger. Gitarrist und Bassist sind nicht dabei, weil sie keine Lust mehr haben auf Touren. Das ist auch, da sind jetzt zwei andere Leute dabei. Und keine Ahnung, wer dann da hingeht. So. Die machen auch immer nur so zwei Megasongs auf der Platte, der Rest ist scheiße. Aber das ist dann so, dann sollen die doch auch bitte, das ist auch so eine Geldmaschine noch. Dann spielen die noch genau 80 Minuten. Der Sänger sagt zweimal Thank You Germany und die Leute haben 150 Euro für das Ticket ausgegeben. Protest, Protest. Oh Gott, wir sind Jammer. Ich weiß nicht wieso, ich krieg's heute nicht anders hin.
Ist egal. Wir gehen mit den Leuten durch dick und dünn. Manchmal müssen die auch mit uns durch dick und dünn gehen. Heute brauchen wir euch mal. Wir brauchen Support. Wir brauchen Energy. Und jetzt gibt's erstmal Songs und dann reden wir gleich mal kurz über Dennis Yücel. Weil der freigelassen wurde und ich möchte dann zumindest so ein paar Sachen will ich ganz kurz dann noch schon hinter den Kulissen erzählen.
Ja, lass uns darüber noch reden.
Das ist wichtig, mich bewegt.
Finde ich gut. Bis gleich.
Hallo, mein Name ist Boris Blocksberg. Und ich bin auf Ketamin im Berghain. Seit ich Fest und Flauschig höre mit Jano und Olli, komme ich langsam wieder runter. Dafür wollte ich mich bedanken.
Ja, auch wir kommen langsam wieder runter. Moralische Fragen, das Thema der heutigen Sendung, was wir ausgiebig mit euch besprechen werden.
Und haben wir doch gar keine einzige moralische Frage besprochen.
Ich weiß, Mann, das sollte witzig sein, dass ich das jetzt so sage, weil wir das nie machen, Mann.
Das haben wir noch nie gemacht, dass wir das Thema nicht eingehalten haben.
Wir sind voll kein gut eingespieltes Comedy-Duo. So wie Mundstuhl zum Beispiel.
Comedy-Duo. Wir sind kein Comedy-Duo wie Mundstuhl.
Mundstuhl, genau.
Ganz liebe Kollegen.
Das Ganz, ja, klar. Aber wenn nichts mehr läuft, dann weißt du, ne, Jan, mit mir und also wir beide, das Erfolgsduo, auf der Bühne, ja, erzählen Witze und machen hier so
Warm-up, ja, von Luke Mockridge. Wenn nichts mehr läuft.
Stell mal vor, er vielleicht, ich glaube, mich würde er ins Vorprogramm nehmen. Ich glaube, mich würde er.
Ich rufe ihn ja nie zurück. Nee, aber ey, aber was wird's, wenn nichts mehr läuft, ne? Was würdest du machen, ja, wenn nichts mehr läuft?
Wenn nichts mehr läuft, würde ich mir einen Job suchen. Ich arbeite ja jetzt auch. Das ist ja nichts an. Dann würde ich mir ganz normal irgendwas wieder machen. Ich glaube, dass man vielleicht, also das ist, wenn ich jetzt wirklich nicht mehr, also wenn das alles nicht mehr läuft mit Musik oder es müsste ja gar keiner mehr kommen, wenn die Konzerte leer werden und hier alles weg, dann würde ich vielleicht alte Kollegen anrufen und sagen, ich würde da gerne arbeiten. Die würden dann denken, ist doch geil, Olli Schulz hier bei uns, der arbeitet. Also im Imbiss oder so. Doch, Olli Schulz jetzt, ja, guck mal, der verkauft Würste. Dann kommen noch mal Leute vorbei und dann mache ich noch mal den Schulz-Kosten für die.
Oh, der sieht aber nicht gut aus. Oh, guck dir mal die Haut an. So, warum hat der so ein Vollbart? So, also, ja, weißt du, so, ne? Dann wird das ist Olli Schulz. Nee, der Olli Schulz?
Genau, und dann würde die Bild-Zeitung noch einen Bericht machen, weil du bist ein gefeierter Fernsehstar. Der alte Kollege von Böhmermann, was, so geht's dem alten, dem Sidekick von Böhmermann würde da dann noch
stehen. Ah, glaube ich nicht. Ich glaube, Leute sagen nur Sidekick.
Glückwunsch, zu uns, jeweils. Ey. Nee, ich habe ganz kurz Glückwunsch. Du bist nominiert mit Jim Pansen für den Grimme-Preis. Und da steht dann auch noch, der mit seinem Kumpel Olli Schulz, da werde ich als Kumpel betitelt, mit seinem Kumpel Olli Schulz auch noch einen Podcast macht. Ja,
wirklich steht das da?
Also Glück. Ja, mit seinem Kumpel Olli Schulz, irgendwo habe ich Kumpel gelesen, habe ich heute.
Warte mal, ich muss mal ganz kurz eine Sache holen. Ist nämlich gerade, als du von, ich weiß gar nicht, was machen wir eigentlich, wenn wir nicht mehr wissen, was wir machen sollen? Ist mir was eingefallen. Ich habe noch letztens tatsächlich aus Bremen gutes Hasch geholt. Das würde ich mir gerade mal ganz kurz einmal zusammenrollen mit einer DIN A4-Seite zu einer riesengroßen Haschisch-Zigarette und die mal eben kurz rauchen. Nee, ich würde mal ganz kurz einen Ordner holen, einen Ordner mit meinen allerersten Lokalzeitungsartikeln. Und ich weiß, dass ich mal eine Rezension geschrieben habe über einen Auftritt des jungen Dieter Nuhr. Dieter Nuhr, besprochen von mir, da war ich 16 oder 17 Jahre alt und ich habe das damals schon gehasst, dass der irgendwelche Sprüche auf seinem T-Shirt drauf hat. Und ich muss mal kurz gucken, ob ich das finde. Hören. Gib mir mal wirklich höchstens 10 Sekunden, ich bin sofort wieder da.
Du, weißt du was, wir schneiden einfach. Ich habe nämlich nichts zu sagen. Wir schneiden einfach, wir warten einfach. Komm mal wieder an, wir schneiden einfach. So, Jan ist gleich wieder da. Pass mal auf, was wir tricktechnisch alles machen können.
Da ist ein ganzer Ordner drin, teilweise noch mit Fotonegativen. Richtig, richtig, richtig viele Artikel. Ich habe sie hier vor mir liegen. Kabarettabend mit... und die ersten habe ich wirklich so richtig aufgeklebt, weil ich total stolz war. Kulturprogramm... Pass auf, ich lese dir nochmal die Überschriften vor, damit du weißt, wie so meine Jugend aussah. Das ist auch total geil. Oh Mann, hier, guck dir das an. Helge Schneider. Achtung, Überschrift.
Auch eine Kritik gemacht?
Genau. Helge Schneider. Überschrift: Helge Schneider kam zu spät und kassierte Knöllchen. Fegesack. Von unserem Mitarbeiter Jan Böhmermann. Fegesack. Gespannt warten die Zuschauer auf den Star des Abends. Das ist von wann ist das? Warte mal. 5.9.1998. Gespannt warten die Zuschauer.
Warte, warte mal, du bist jetzt 7, da warst du
17.
26.
Was? 17?
Nee.
Ich bin 1981 geboren.
Ja, stimmt. Sorry.
17. Also. Gespannt warten die Zuhörer auf den Star des Abends, doch der lässt reichlich auf sich warten. Eine verstopfte A27 erschwert dem Musiker und Komödianten Helge Schneider den Weg ins Kito, den Veranstaltungsort. In Donnerstagabend zur Vorstellung seiner neuesten Hörspiel-CD, die in Zusammenarbeit mit Radio Bremen 2 entstand.
War das Opus Dei? Opus Dei?
Wie heißt die Platte? Steht hier bestimmt drauf.
Dann machen wir nicht mal weiter. Sorry, ich wollte gar nicht.
CD-Release-Party. Ach so. Nachdem die Jazzmusiker um Uli Beckerhoff, der den musikalischen Teil zum Hörspiel beitrug, die erste halbe Stunde ohne Helge immer in Anführungsstrichen, überbrückten, war es dann endlich soweit. Der große Künstler aus dem Ruhrpott kam, sichtlich erschöpft, in fescher Ducati-Jacke und modischer Schlaghose. Das kleine Arschloch schreibt über Helge, den großen Helge
Schneider. Das Schöne ist aber auch, das kann ich böse kommen, wenn man merkt, dass man mit 15, 16 beim Schreiben, wenn man das macht, noch eigentlich gar keine eigene Identität hat, sondern so Satzbildung und Sätze, die man schon so gelesen hat aus dem Beruf, dann so einfach übernimmt, weißt du, und dann auch so völlig das so durcheinander so reinballert.
Und einen heiden Respekt natürlich gehabt. Also Helge Schneider damals natürlich ein absoluter Superstar, wirklich wahr.
Ja.
Und das war eine Riesenbesonderheit, dass der in unserem kleinen Fegesacker Kultur-Jazz- Dachboden da überhaupt aufgetreten ist. Für Freunde der Hochkultur. Wer auf große Gags des Komikers gehofft hatte, wurde allerdings enttäuscht. Wie angekündigt, handelte es sich bei der CD-Release-Party nämlich um eine Veranstaltung für Freunde der Hochkultur. Und die kamen, falls überhaupt anwesend, spätestens bei den ersten Jazzstücken mit Helge Schneider am Flügel voll auf ihre Kosten. Anschließend durfte das Publikum das neue Hörspiel Martin, sein Vater und die vertraute Stimme bewundern. Mhm, ja gut. Ist nicht so interessant. Und so weiter.
Oh. Guck mal, wenn wir schon dabei sind, Olli Schulz in der 9. Klasse, ich sollte eine Kritik schreiben über Bücher, die ich gerade gelesen habe. Das war unsere Aufgabe.
Ja, lies mal vor.
Ich habe meine Kritik über das Buch Carrie von Stephen King. Carrie ist das erste Stephen King Buch, das erschienen ist. Es ist ein Klassiker unter den schauerlichsten und fantastischen, unter der schauerlichen und fantastischen Literatur. Für mich ist es eins der besten Stephen King Bücher, obwohl die späteren Bücher von Stephen King noch ausgefeilter und professioneller sind. Das Buch wurde aus einer personalen Erzählsituationen herausgeschrieben und ab und zu wurden Zeitungsausschnitte hineingepackt, die über den Fall in der Vergangenheit erzählen. Das Buch ist in einem sehr flüssigen Stil geschrieben und man kann längere Zeit hinweg lesen, ohne dass es anstrengend oder langweilig wird. Ganz süß. Und hier ist aber auch noch, was ich gerade gesehen habe. Wir sollten für mein das Abendlied ein neues in der 9. Klasse, das habe ich hier gefunden, sollte ich ein Gedicht aufschreiben. Und dann habe ich gemacht aus das Abendlied, das Abendglied natürlich. Und das Gedicht ging so. Der Mond ist aufgestiegen, die Sterne leuchten gediegen, am Himmel hell und klar fliegt Captain Future wunderbar. Warum ist die Welt so stille? Ich bin besoffen und fühle mich knille. In einer stillen Kammer schwing ich meinen Hammer. Da kommt meine Freundin rein und fängt hysterisch an zu schreien. Ich pack ihn wieder ein und wickel ihn ums Bein. Denn er ist zu lang, wenn ich ihn sehe, werde ich krank. Lieber Gott, darf ich mir einen Beil klauen, dann kann ich endlich meinen Punkt abhauen. Oder lass mich in den Himmel schicken, dann kann ich endlich Engel sehen. Dann gehe ich auf die Straße allein, mein Gott, er klemmt schon wieder am Bein. Für diesen Hammer muss ich mich schämen, ich werde mir wohl das Leben nehmen. Ich fühle mich wie ein Wrack, ein Glück, jetzt ist er abgesackt. Verschone mich Gott mit Strafen, das Rohr ist weg, jetzt kann ich schlafen. Nun kann ich schlafen, mein Nachbar auch, so Mist, ich habe schon wieder einen Schlauch. Und dann hat der Lehrer da untergeschrieben, Kommentar erfolgt mündlich. Das habe ich abgegeben. In der 9. Klasse.
Ja. Kommentar erfolgt mündlich.
Das war damals so eine Grad. Die Lehrer meinten immer, du hast eine blühende Fantasie und bist sehr, aber wir wollen, also das war immer so, die wussten, also ich, genau, meine Deutschlehrerin meinte, ey, was machen wir denn bloß mit dir, Olli? Das ist zwar alles gut, ich habe auch eine unglaubliche Handschrift, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Wirklich so akribisch, das kann sich keiner mehr vorstellen, wie sauber ich meine Hefte geführt habe in der Schule. Wahnsinn.
Wirklich?
Hast du eine gute Handschrift? Hast du auch noch eine Kritik von Nur? Ja, ich habe eine super Handschrift gehabt.
Einige Artikel habe ich leider, waren leider so lang gesetzt, dass man die knicken musste, deswegen ist es, ich hab die alle in Klarsichthüllen. Ich war wirklich so stolz. Guck mal hier, Artikel vom 11.11.97. Sonne Spaniens im Schloss Schönebeck. Oder Norddeutsche, 29.12.97. Da muss ich also quasi nach Weihnachten in den Weihnachtsferien irgendwie durch Bremen-Nord gefahren. Da war ich 16. Mit einer Stimme wie Joe Cocker. Bluesband Betterman im Kito. Oder.
Aber meine erste, ganz ehrlich, das alles. Diese frühe Leidenschaft, auch bei mir, klingt jetzt zwar albern, aber das ist das Fundament gewesen, weil man damals schon Bock hatte, Sachen zu machen oder irgendwie damit, auch für sich ganz alleine. Man hat das ja auch gemacht, man war gar nicht darauf aus, da jetzt so Fame, sondern man wollte das sein, man wollte ein Lied schreiben oder was schreiben, Bericht, man wollte Journalist sein. Das ist ja das Schöne dran, das ist schon, also, gut. Ja. Okay, mach mal die da nur.
Ich finde den Dieter nur leider nicht. Ja. Ich habe aber wirklich Artikel, Exoten zwischen Vanille und Erdbeer. Neu in der Fegesacker Eisdiele. Bounty, Litchi, Ciacolatino bestanden den Expertentest. Eistest. Ich habe Eistests gemacht. Wenn die Titties twisten. Ganz schön kultig. Motto-Party zum Film From Dusk Till Dawn.
Oh, ich hab Alter. Auch von dir.
Guck mal hier, warte. Pass auf, jetzt kommt's. Pass auf. Hm? Von wann ist das? Das ist eine Rezension von einem Konzert der Band Echt.
Oh.
Pass auf. Mit Pickeln ist die Überschrift. Echt stellten sich als neue Boygroup in Bremen vor. Zwischen dem LKW und der Hauswand schlängeln sich die Fans. Einige kreischen, andere versuchen ihre, Achtung, Pocket-Kameras irgendwie zu verstecken, um sie an den Ordnern vorbeizuschmuggeln.
Ja, das war damals wirklich das Härteste.
Ja. Auf der Straße liegt ein matschgetränktes Bravo-Poster. Ganz klar, es ist Echtzeit in Bremen. Vergangene Woche gaben die fünf Newcomer aus Flensburg ihr erstes Konzert im Modernes in der Bremer Neustadt. Rund 700 überwiegend weibliche Teenies waren angereist, um ihre Stars einmal hautnah zu erleben. So ganz hautnah wurde es dann aber doch nicht. Zwischen den Bravo-Idolen und den kreischenden Mädchen war zumindest noch der Graben, in dem die Security-Mannschaft und die Sanitäter schon in den ersten Minuten des Konzerts jede Menge zu tun hatten. Manche Fans waren von Kim, Kai, Puffy, Gunnar und Flo so hingerissen, dass sie sich kurzerhand entschlossen, in Ohnmacht zu fallen. Nach dem Abtransport traf man sich dann in der Krankenecke mit anderen entkräfteten Fans wieder. Schade um das Eintrittsgeld.
Schon ein bisschen gewesen damals schon, ja, ne?
Während die Fans schwächeln, beginnen Echt auf der Bühne ihr ganzes Können zu präsentieren. Neben den Songs ihrer aktuellen CD Echt spielen die fünf Flensburger auch ihre ersten beiden Hits. Wir haben es getan und alles wird sich ändern. Zum Dank bekommen die Bandmitglieder viele Kuscheltiere und Büstenhalter, in Klammern Cap A, an den Kopf geworfen. Oh Gott.
Haben die das reingeworfen ins Publikum, oder was?
Nee, wir haben hier Büstenhalter in Klammern Cap A. Sogar Diddeltage und Briefbücher fliegen zuhauf aus der kreischenden Menge. Echt wurden nicht zusammengecastet, weil sie gut tanzen können und besonders reine Haut haben. Erzählt Drama Flo Sum. Liebe Grüße an Flo. Ist jetzt einer von deinen Freunden. Es tut mir wahnsinnig leid. Ich war wirklich ein ganz mieses, kleines Arschloch. Und Flo, ja, macht wirklich deine Freunde ist wirklich so eine gute Band. Ich war auf dem Konzert, es war wirklich so gut. Es war wirklich so gut.
Ja, ist echt eine gute Band. Ich mag die auch. Ich wollte auch hingehen, habe ich zeitlich nicht geschafft.
Und Flo ist jetzt ja einer der, tut mir wirklich leid. Wir haben keine Zeit auf der Bühne zu tanzen. Wir spielen unsere Musik nämlich selbst. Und Pickel haben wir auch, sagt Flo. Von denen war zumindest im Konzertabend wenig zu sehen. Und so bekamen die minderjährigen Rockstars an jenem Abend minderjährig genau wie ich. Egal. Also, gnadenlose Überheblichkeit. Ich fange die langsam an zu veröffentlichen. Es ist wirklich unfassbar eigentlich. Also, dass die mich da angelassen haben.
Ich habe auch richtig viel Scheiß. Richtig viel Scheiß. Ich frage mich auch mal, was macht man? Ich habe so viele Aufnahmen, wo ich in irgendwelchen Rollen, hier, die habe ich mir noch nicht mal durchgeguckt, irgendwelche Rüdiger Schulz oder der Schlagersänger oder Ricky Schulz habe ich mich genannt und habe wirklich den ganzen Tag verbracht, so ein Porträt zu filmen über so einen Typen. Also es ist noch nicht mal richtig witzig. Ich wollte einfach wirklich so einen Produzenten bei der Arbeit zeigen. Völlig, also mit 18, 19. Ich habe immer die Kamera aus der Schule geliehen. Ob man damit nochmal Geld machen kann? Keine Ahnung. Du hast ja auch viel geschrieben. Das ist alles abgedruckt worden in der Zeitung, oder? Ja.
Also man, also wirklich, die Sachen sind alles abgedruckt worden. Ich habe mein größter Stolz war eine Titelseite in der Norddeutschen zum, ich glaube, 20-jährigen Jubiläum oder 10-jährigen Jubiläum des Gladbecker Geiseldramas, weil ich quasi als Polizistensohn und mein Vater ist damals ja Mitglied, der war beim MEK und ist den hinterhergefahren und ich war deswegen immer recht
privat,
nah dran in diesem Fall. Nein, dienstlich. Der war quasi damals bei der quasi schnellen Eingreiftruppe und ist den Degowski und Rösner hinterhergefahren. Und hat dann diese ganze Scheiße da quasi hautnah mitbekommen und ist auch immer erzählt abends dann zu Hause. Und deswegen war das immer so mein Spezialgebiet. Und da habe ich dann mich in der Redaktion tatsächlich mit Fachwissen dafür qualifiziert, die Titelseite dazu zu machen. Aber die finde ich noch nicht. Suche ich mal raus und lese ich mir nächstes Mal vor. Ich will die Leute jetzt auch nicht zu sehr langweilen. Aber sag mal, eine Frage noch, Olli.
Ja, ja.
Haben die Lehrer das mit dir gut gemeint? Also was klang gerade so ein bisschen so durch, dass die Leute immer gedacht haben, ja, der Olli ist ja eigentlich netter, wohin mit ihm? Aber eigentlich klingt das so, als wären die dir eigentlich total positiv gegenüber gestanden.
Absolut. Ohne, ich habe die, also Götz Gerhard Garde und Hannelore Senf, meine beiden Klassenlehrer, ich hatte zwei Klassenlehrer, die haben dafür gesorgt, dass aus mir was wird ein bisschen. Den habe ich sehr, sehr viel zu verdanken. Ich habe damals, habe ich auch schon erzählt hier, beim Schülerfernsehen, wir hatten Schülerfernsehen, wir haben ein eigenes kleines Studio gehabt, habe ich moderiert, wurde in der Pause ausgestrahlt, die wussten, ich kann gut moderieren. Die haben mich gefördert und auch meine Kreativität. Vor allem, also beide. Die bei Zimmerfrei war meine Klassenlehrerin. Und bei dieser einen Hamburg-Sendung habe ich meinen Klassenlehrer Garde, Götz-Gerhard Garde, wieder getroffen. Das waren, also ohne die, danach bin ich ja aufs Gymnasium gewechselt und da bin ich total abgekackt, weil ich da in einem Umfeld war und auch mein erster Klassenlehrer im Gymnasium, der hatte dann irgendwie 2 Jahre später seine Schülerin geheiratet. Das waren ganz andere Verhältnisse. Also es ist wirklich so, das war alles nicht mehr das Gleiche. Gesamtschule Stelling habe ich viel zu verdanken. Das war eine loyale, gute Schule damals, wirklich. Wo, ich glaube, hier, König Boris vom Fettes Brot ging da auch.
Ach, guck.
Und Ovo Mojela ging auch da, glaube ich, zur Schule.
Die nee.
Ging auch beide, doch, tatsächlich. Die ging auch Gesamtschule Stelling zur Schule. Ich weiß nicht, wer da noch ging, keine Ahnung. Aber wirklich habe ich wahnsinnig viel zu verdanken. Die haben mich gefördert und haben auch gemerkt, auch wenn der Scheiße macht, dass der was kann oder dass man das irgendwie fördern muss. Wirklich. Ist sehr schwer heutzutage. Also das ist immer so mein Vergleich. Ich glaube, dass Lehrer heute nicht mehr so agieren, weil sie auch dauernd gestresst sind. So kommt es mir jedenfalls vor. Damals hatte ich nicht das Gefühl, dass die Lehrer gestresst sind, wenn sie in die Klasse kamen. Aber vielleicht war ich auch nur klein, habe es einfach noch nicht wahrgenommen. Wir wollten noch über Dennis Yüksel. Ich spreche es immer falsch aus, ne?
Yüksel. Yüksel.
Yüksel? Yüksel.
Dennis Yüksel.
Yüksel. Yüksel. Wollten wir noch
reden.
Letzte Woche nach der Sendung freigelassen worden.
Ja, freigelassen. Also wir haben am Donnerstag aufgezeichnet, am Freitag war es soweit und deswegen konnten wir letzten Sonntag da nicht drüber sprechen. Aber ich will auch gar nicht so viel dazu sagen. Dass dieses Jahr, so tragisch das ist für Dennis und für seine Familie und so schön es ist, dass er wieder da ist und dass er auch dass er quasi in Sicherheit ist, in Freiheit ist und dass das Schlimmste für ihn vorbei ist und natürlich nicht vergessen, dass da noch viele andere einsitzen, über 150 Leute in der Türkei. Das, was ich wirklich...
Ja, man muss sagen, an dem gleichen Tag sind 6 Leute lebenslang verurteilt worden.
Das ist ein absoluter Wahnsinn.
Und deswegen kann man das auch gar nicht, also jetzt deinen großen Freunden, weil es ist nun mal Fakt, dass gerade vor allem in der Türkei, also vielen Ländern natürlich, aber auch da sehr viele Menschen gerade zu Unrecht im Gefängnis sitzen und gerade Strafen, drakonische Strafen kriegen, die ihr ganzes Leben ruinieren werden.
Ja, das ist das Bittere daran. Das Schöne ist, dass Dennis Yücel natürlich das alles weiß und ich glaube, dass er einer, also ich sag mal so, die werden sich noch umgucken. Ich glaube, der ist tatsächlich so frei im Geist, dass der wird jetzt hier nicht der große Nelson Mandela, sondern der wird weiterhin für die Sache einstehen und weiterhin frei denken wie vorher auch. Aber was ich in diesem letzten Jahr, und das ist wirklich, das geht eigentlich allen so, die da so ein bisschen hinter den Kulissen mit zu tun hatten und die sich engagiert haben oder dann auch nur Unterschriftenlisten mitgemacht haben, die irgendwie Sachen retweetet haben, die sich irgendwie mit diesem Fall verbunden haben. Erstmal waren das wahnsinnig viele Leute und das waren tatsächlich Leute im letzten Jahr, mit denen ich vorher niemals gesprochen hätte. Die alle hätten sich, alle Leute, aber die auch nicht mit mir. Leute haben sich zusammengefunden, die sich mit dem Arsch nicht angucken. Und die haben sich zusammengefunden, weil es etwas gibt. Und das ist diese wirklich wahnsinnige Erfahrung, die man nicht hätte machen müssen, aber die das dann eben das Positive und das, was das gebracht hat, weil es etwas Verbindendes gibt, eine Verbindung, die Leute, die scheinbar total verschieden sind, zusammenhält, die vorher gar nicht so greifbar war. Eine echte große Koalition quasi, die irgendwie viele Leute, die jetzt nicht so politisch ist, sondern die irgendwie, die alle Leute einschließt und das eben auch die Deutsch-Türken, von denen immer alle sagen, ja, sind die denn Deutsche, sind die denn, die AfD sagt, die sind gar keine Deutschen, wo kommen wir denn dahin? Natürlich sind deutscher Journalist in Deutschland geboren und die Leute, die sich für ihn eingesetzt haben, kamen aus allen Richtungen, politisch, gesellschaftlich.
Und auch wenn man, er arbeitet für die Welt, Springer Verlag, ist man nicht immer Fan von, findet man nicht immer gut, vor allem die Welt ist für mich relativ schrottig, muss ich sagen. Nichtsdestotrotz, das ist alles egal, gerade in diesem Sinne. Es ist ein Journalist gewesen, der seiner Tätigkeit nachgehen wollte und einfach mal ein Jahr weggesperrt wurde. Ja? Und da finde ich das dann immer peinlich, wenn die Tage danach, jetzt nachdem er befreit wurde, sofort Mutmaßung oder gleich wieder eine Haltung kommt oder sonst was.
Ich bin froh,
ich hätte noch eine Überlegung gehabt. Stell dir mal vor, ihr hättet jetzt ein Jahr für den gekämpft und es wäre rausgekommen aus dem Gefängnis, dicht tätowiert, so Jizzes-mäßig, voll und hätte also haftschadenmäßig und wäre sofort zur Straßenbande 187 gegangen und hätte sofort und gar nicht wieder zu gern und alle so, ja, haben für den gekämpft und er fängt jetzt erstmal an. Also ist ja auch zum Glück, kann man auch froh sein. Stell dir das mal vor, dicht tätowiert, im Gesicht, Träne.
Wird nicht passieren. Ja. Also ich, Ulf Poschardt hat es ganz schön gesagt, der Chefredakteur der Welt, dass das wirklich eine der emotionalsten und schönsten beruflichen Erfahrungen war, diese Verbindung zu sehen und mit den Leuten an dieser Sache, auf die alle sich einigen konnten, zu arbeiten und Solidarität zu zeigen über alle Gräben hinweg. Und das würde ich auch sagen. Ich würde sagen tatsächlich, dass so tragisch dieser Fall ist, was Dennis jetzt schon geschafft hat, ist Leuten zu beweisen, Menschen zu beweisen, dass es eigentlich mehr Verbindendes gibt und die schöneren Sachen einen verbinden als trennen bei allen Differenzen. Und was das auch gezeigt hat, ist, dass das Einzige, was wirklich Leuten hilft, das Einzige, was wirklich was bringt, ist Solidarität. So abgedroschen das klingt. Ich glaube, für die Familie und für die Frau und für alle Freunde, dass man weiß, man ist nicht alleine, ist total wichtig. Und wenn man das von allen Ecken bekommt und aus allen Richtungen zu spüren bekommt, ist das einfach positiv. Ja. Und das ist war auch so ein bisschen das Jahr des Menschen, auch so ein bisschen inspiriert davon. Es ist tatsächlich, es gibt mehr Gutes in Leuten, als man denkt. So blöd
das
klingt.
Aber es muss nicht immer erst, vielleicht ist es auch mal ganz schön, wenn die Leute das realisieren. Generell wir alle, bevor irgendeine Scheiße passiert. Weil man muss die AfD auch zum Beispiel also nicht noch weiter irgendwie tun und walten lassen, bis man irgendwie denkt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, sondern es ist wichtig, dass man immer eine Haltung zu Sachen hat, bevor die Kacke am Dampfen ist. Mein Gott, wir sind heute ernst, Jan. Ich habe noch nicht mal einen Pimmelwitz erzählt.
Schade.
Sue, bist du noch da oder schon eingenickt?
Ich bin noch da.
Ich glaube aber, dass viele von unseren Hörern inzwischen eingenickt sind, die jetzt gerade schön kuschelig im Bett liegen. Und warte jetzt gerade... Ja, warte mal da. Guck mal da. Die Suse schläft. Und guck mal da hinten, da schläft hier der...
Thorsten.
Der Tobi, der Thorsten ist auch da. Guck mal hier an die...
Michi.
Das ist die Nadine.
Vera ist auch
da. Der Michael. Der Michael mit seiner Freundin.
Ja, pennen alle schon. Guck mal. Dann legt euch mal hin.
Bei dem hängt noch was aus der Hose.
Wir machen jetzt mal ganz langsam die Sendung zu Ende.
Wir machen
dann
jetzt ganz
langsam gute Nacht, schlaf gut.
Ich habe Angst, dass Jan gleich wieder schreit.
Nein, ich schreie nicht, keine Sorge. Wir machen das wirklich ganz sanft heute. Kuscheln wir die Menschen jetzt ins Bett hinein.
Meinst du, also ganz langsam, ne?
Ganz sanft. Schlaf gut. Wenn ihr jetzt auf dem Weg zur Arbeit seid am Montagmorgen, dann vielleicht noch beim Bahnhof einen Kaffee nehmen. Es kann sein, dass ihr ein bisschen müde werdet.
Und wir beide, Jan, wir kuscheln jetzt auch noch ein bisschen. Ich bin der kleine Löffel, du bist der große Löffel.
Und du? Und du kannst dich neben uns beiden legen, weil du siehst immer, zwischen uns siehst du immer aus wie eine Skinny Bitch.
Genau, leg dich neben die Dicken. Die Dicken von der Dünn, die neue Sitcom. Jan und Olli, besten Freunde von Sue, auch eine Idee. Sue, eine tolle, schöne Karrierefrau. Und wir sind die beiden besten dicken Freunde und unterstützen sie immer auf Männersuche oder wenn sie irgendwie einen Instagram posten muss und sie noch irgendwie einen Filter irgendwie downloaden müssen für sie und so. Die dicken Jungs von der schönen Frau. Das waren wir, die dicken Jungs mit moralischen Fragen. Heute, hier, im Februar 2018. Janni hatte Geburtstag.
Ja.
Oh, das Geschenk, Jan. Ich hoffe, du magst es.
Ich werde es dir morgen sagen. Nächste Woche besprechen wir, was du mir geschenkt hast. Ich hoffe, es sind keine Gummipuppen, keine Real Dolls.
Nein.
Ach, es ist das Real Doll-Bordell. Das habe ich einen Beitrag drüber gesehen bei RTL 2, noch ganz schnell zum Schluss. Das Real Doll-Bordell mit den Kunstpuppen, die man dann vögeln kann, kostet aber fast genauso viel wie eine echte Prostituierte, meiner Einschätzung nach. Also 60 Euro für eine Stunde mit einer Gummipuppe. Ich weiß nicht genau, ob das die Marktlücke sich durchsetzen wird.
Keine Ahnung. Gummipuppen, ne? Die Olli und Jan Gummipuppe.
Nein. Mit so einem Doppelpenis. Nee. Weißt du, so eine Wendepuppe. Was? Vorne Olli, hinten Jan, zwei Penisse links und rechts, man kann die dann drehen, wie man möchte.
Die Wendepuppe. Einmal Ossi, einmal Bessi. lassen wir sein.
Nee.
Warte mal, da hatte ich noch. Was ist eine Gummipuppe mit weißen Augen?
Voll.
Voll.
Richtig voll. Ja.
Tschüss. Tschüss, Sue.
Nacht.
Mach's gut. Ihr da draußen auch.